Herzlich willkommen bei Reingequatscht, der Laber-Podcast. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
11 Jahre lang trieb ein Terrorist und Mörder sein Unwesen in England. Er und seine Gefolgsleute folterten, töteten und brachten Angst und Schrecken. Auf der Höhe seiner Macht versuchte er, einen kleinen Jungen umzubringen. Doch das misslingt und er wird selbst beinahe umgebracht. Diese Geschichte könnte sehr kurz sein. Diese Geschichte kann aber auch sehr lang sein, ausreichend für 7 Bücher, 8 Filme und ein Theaterstück. Mit meinem heutigen Gast spreche ich über den Jungen, der überlebte. Hallo Julia.
Hallo.
So, nachdem das mit dem Intro jetzt endlich geklappt hat.
War ja gar kein Krampf.
Fast gar nicht. Freue ich mich, sage ich zumindest offiziell, meine Schwester in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Julia nochmal.
Offiziell freue ich mich selbstverständlich auch sehr, Sprachzeit mit dem kleinen Bruder zu verbringen.
Das mit dem kleinen Bruder musste sein, ne?
Selbstverständlich, ich bitte dich.
Da ich dich, wie gesagt, schon etwas länger kenne, so ein paar Jahre knapp, ist die Tradition, aber trotzdem mache ich trotzdem vielleicht erstmal die Ankündigung.
Mach mal.
Bevor wir mit dem heutigen Podcast starten, möchte ich noch einige Worte sagen. Schwachkopf, Schwabbelspeck, Krimskrams und Quiek. Und weiterhin möchte ich ankündigen, dass es im Januar nur eine Folge geben wird, soweit zur schlechten Nachricht. Die gute Nachricht ist aber, dass es eine besonders lange Folge sein wird, denn es wird die lang geplante Jahresrückblicksfolge. Die kommt Ende Januar erst raus, also der Termin für die Folge am 3. Januar, keine Ahnung, der bleibt quasi ungenutzt, da brauche ich die Zeit, um aufzunehmen. Aber dafür wird die andere Folge dafür umso länger. So, soweit dazu. Fast gar nicht Fassbild.
Kaum.
Läuft heute bei mir. So, jetzt aber 5 Fragen an dich.
Ich bin gespannt.
Frage Nummer 1. Würdest du auswandern wollen? Und falls ja, wohin?
Ja, ich hätte da schon Bock drauf. Also wenn die bucklige Verwandtschaft mitkommt, dann fände ich, glaube ich, Kanada ziemlich spannend. Great Britain finde ich auch ziemlich cool. Also, es gäbe Optionen.
Nicht Island, das Land der Nichtspinnen?
Boah, das ist wirklich verlockend, muss ich sagen. Aber da ist halt auch immer kalt.
Und dann halt Australien, da ist immer warm.
Ja, fantastisch. Fantastisch. Und dann kämpft mein Hund irgendwann mit der Spinne. Auf Augenhöhe, nee, danke.
Naja, wenn es ein kleiner Hund ist. Egal. Frage Nummer 2. Was ist dein Lieblingsrezept?
Mein Lieblingsrezept ist eindeutig mein Kartoffel-Kürbis-Creme-Rezept. Das ich, sobald der erste Kürbis erntbar ist, quasi immer mache. Immer eine Kürbissuppe auf dem Herd dann.
Okay. Frage Nummer 3. Warum ist die Banane krumm?
Tja. Das ist die dümmste Frage, die ich heute gehört habe und ich arbeite in der Klapse. Also, ich weiß nicht.
Das war ein bisschen enttäuschend.
Das kennst du ja schon von mir.
Das stimmt allerdings. Willst du nochmal drüber nachdenken oder Frage Nummer 4?
Vielleicht komme ich im Laufe der Aufnahme drauf zurück.
Okay.
Ich fällt mir wieder ein.
Was wäre dein Traumjob, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
Boah, ich würde den ganzen Tag irgendwas Kreatives tun und basteln und töpfern und schreinern und das dann und damit Leute glücklich machen mit meinen kreativen Ergüssen, die sich da so ergeben. Das wäre super.
Ja. Okay. Nun gut. Und dann Frage Nummer 5. Hast du alle Weihnachtsgeschenke zusammen?
Ach du mich auch. Warum denn? Ich bitte dich, wir haben heute was? Den 17. Ich habe noch Zeit.
Eine Woche.
Psst, wir reden da nicht drüber. Das ist die verbotene Frage.
Vor dem 24. morgens ist das die verbotene Frage.
Soll ich jetzt mal ganz gemein sein?
Mach mal.
Ich habe heute mein letztes gekriegt.
Das ist ganz zauberhaft. Also mir fehlt tatsächlich, aktuell fehlt mir, glaube ich, nur noch eins. Also ganz so hyperdramatisch ist es nicht. Aber da habe ich dann auch wenigstens noch nicht mal den Hauch einer Idee, was es werden wird.
Das ja gut.
Ne?
Ja, vielleicht verschieben wir das auf nach der Folge. Ich kann echt nicht mehr reden.
Das macht ja nichts.
Ja, ist ja nicht so, als würden wir nicht unsere Sprache aufnehmen hier.
Nein.
Ja, na gut. Siehst du, dann hast du die 5 Fragen schon abgearbeitet. Das war doch schnell.
Das war schick fix, ja.
Ja, unser heutiges Thema, Harry Potter. Für die, die es noch nicht erraten haben.
Weil jetzt hat die Folge gespoilert.
Ja, was mich tatsächlich dazu führt, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstig eingeschalteten Mitmenschen, wenn ihr diese Folge hört und Harry Potter noch nicht gesehen, gehört, gelesen, was auch immer habt, selbst schuld. Also, das ist jetzt die offizielle Spoilerwarnung.
Yes.
Gut. Ja, wo fangen wir an?
Wo fangen wir an? Wir können am Anfang anfangen.
Gut, dann fangen wir doch mal mit Buch Nummer 1 an.
Ja.
Was fällt dir spontan dazu ein?
Ich finde, dass spontan Buch Nummer 1 ist eins der großartigsten. Tatsächlich. Ich habe es ist ja vor Weihnachtszeit. Da wird ja klassisch Harry Potter entweder nochmal komplett durchgelesen oder alle Filme geguckt oder irgendwie irgendwas parallel und Mischmasch davon. Ich habe mich dieses Jahr für einen Mischmasch entschieden und habe das erste Buch gerade wieder gelesen und den Film tatsächlich auch nochmal geguckt und muss sagen, es dauert bestimmt gar nicht mehr so lange, bis ich das meinem Sohn zeigen kann, weil das ist tatsächlich eine wunderschöne Kindergeschichte.
Der erste Teil auf jeden Fall noch, ja. Ja. Da stimme ich dir zu.
Ja, also ich habe den Film geguckt und habe mich so gefragt, festgestellt, dass es mich immer wieder fasziniert, wie es von dieser wunderschönen Kindergeschichte passieren kann, dass man sich am Ende des 6. Teils gerne die Pulsadern aufschneiden möchte, weil, meine Güte, eskaliert das.
Ja, habe ich mich tatsächlich neulich auch gefragt, wann es eigentlich zu einem Jugendbuch wird. Ist ja ganz oft, dass Menschen sehr sauer werden, wenn man sagt, Harry Potter ist nur ein Kinderbuch. Und tatsächlich ist es nicht nur ein Kinderbuch, finde ich.
Nee, absolut nicht.
Ich glaube, dass das so mit Teil 3 passiert.
Das ist da. Ich glaube, der Cut ist bei Teil 5, also in Buch 5, die Nummer mit dem Feuerkelch. Da wird es tatsächlich ziemlich düster, ziemlich gruselig. Und sehr greifbar, diese mystische Angst um den, der nicht genannt werden darf, wird halt greifbar, weil er wieder einen Körper bekommt. So, und ich glaube, da so der Cut zu, okay, das zeige ich vielleicht einem oder lese ich einem 8-Jährigen nicht mehr zwingend vor.
Okay. Weiß ich nicht, aber mit Teil 5 habe ich sowieso meine Probleme, aber dazu werde ich nachher noch ausführlich mich aufregen.
Ach, schade, ich mag den so gerne.
Wirklich, ich hasse Teil 5.
Ich liebe Teil 5. Wenn ich es mir aussuchen kann, lese ich immer Teil 5.
Oh Gott, das wird nachher witzig. Ja, okay. Ich sag ganz kurz einmal meine Assoziation zu Teil 1.
Mach mal.
Tatsächlich auch Weihnachten. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist das in meinem Kopf. Weihnachten gleich Harry Potter 1.
Ist so, ne?
Insbesondere die Szene im Film mit Harry und der Schneeeule Hedwig im Schnee. Mhm. Irgendwie, wenn ich an Weihnachten denke, habe ich dieses Bild vor Augen.
Mhm.
Also ja, natürlich auch noch andere Bilder, aber was Harry Potter angeht, habe ich halt dieses Bild vor Augen.
Ja.
Und ansonsten habe ich den jetzt natürlich, weil, wie du schon sagst, ist vor Weihnachtszeit. Normalerweise lese ich die Bücher immer. Jetzt hast du den ersten Teil und ich habe keine Zeit und habe es als Hörbuch nochmal gehört. An dieser Stelle mein Respekt an Rufus Beck. Ich finde, er liest den wunderbar.
Das stimmt, ja.
Und ich liebe, wie er Mr. Weasley spricht mit ostfriesischem Akzent. könnte ich jedes Mal wieder verknutschen, den Mann. Ansonsten muss ich sagen, bin ich immer wieder erstaunt, dass die Hälfte des Buches vergeht, bevor Harry auch nur einen Fuß über die Schwelle vom Schloss Hogwarts setzt.
Ja.
Und ich finde es immer wieder sehr witzig, dass Harry im ersten Film nicht einmal zaubert.
Ja. Es ist ja aber auch, also ne, Biografiearbeit ist das A und O. Und man, es ist einfach wichtig zu wissen, wo er herkommt, um das alles nachvollziehen zu können. Ich finde das schon gut.
Durchaus. Aber tatsächlich, für die, die es noch nicht wissen, ich habe Sozialpädagogik studiert und irgendwann in meinem Sozialpädagogikstudium kam der Punkt, wo ich Harry Potter aus einer sehr anderen Sicht gesehen habe mit einem Mal. Das Problem nämlich ist, dass ich so oft das Wort Kindeswohlgefährdung um die Ohren geschmissen bekommen habe im Studium, dass ich dieses Buch nicht mehr lesen kann.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ich frage mich nämlich wirklich sehr, sehr oft, es wird ja am Anfang beschrieben, dass Harry durchaus mit seinem Cousin auf die Schule geht, auf die gleiche, und was sein Cousin da so mit ihm treibt und dass er die alten Klamotten von ihm trägt, die ihm viel zu groß sind und alles. Und ich denke mir jedes Mal, was sind das für beschissene Pädagogen?
Ist das niemandem auffallen?
Ja.
Das ist tatsächlich auch so. Ich glaube, dass wenn man nicht aufpasst, nimmt einem das so ein bisschen die Magie, die das Buch mit sich bringt. So, ich hatte das als kurz nachdem ich Mutter geworden bin tatsächlich. Da habe ich ne vor Weihnachtszeit nochmal ne geguckt beziehungsweise gelesen und habe die ganze Zeit so gedacht, wie konnten sie dem armen Kind das antun? Also das schwingt natürlich auch, das schwang natürlich auch vorher mit. Natürlich hat Harry mir leid getan so, aber man sieht das halt von jetzt auf gleich irgendwann nicht mehr aus der Sicht des Kindes, sondern aus der Sicht eines verantwortungsbewussten Erwachsenen und denkt so, was habt ihr dem armen Kind da angetan? Was ist los mit euch?
Bin ich voll und ganz bei dir. Und dann bin ich immer wieder fasziniert, dass er ja durchaus eine Art Geburtstagsgeschenke und so kriegt. Wobei irgendwann dann auch nicht mehr. Das ist sehr verwirrend.
Was ich viel spannender finde, ist eigentlich, dass er von vornherein ein gewisses Maß an sozialen Skills an den Tag legt. Wo soll er das herhaben?
Tja, gute Gene.
Mm.
Keine Ahnung.
Aber es ist ja auch eine Kindergeschichte, also man muss das ja vielleicht nicht zu Tode zerreden, aber schon ein bisschen fragwürdig.
Ja. Und ansonsten ist mir aufgefallen beim diesjährigen Hören, was für ein Idiot Voldemort ist.
Ist so, ne? Was für ein Otto, da hätte es so einfach haben können.
Ja, und also wirklich mehrfach in den Büchern. Fangen wir an, ganz am Anfang, als er Harry das erste Mal umbringen möchte, nutzt halt nicht deinen Zauberstab, erwürg ihn, wirf ihn aus dem Fenster, wirf ihn gegen die Wand.
Er ist ein Jahr alt, was soll er machen? Genau.
Selber schuld.
Ja, absolut.
Aber gut, da kann ich noch nachvollziehen, so ja, gut, er hält sich für den größten Zauberer aller Zeiten und bla und vertraut auf seine Magie. Gut, ist halt so.
Okay, nehmen wir hin.
Ja. Dann möchte er zum Stein der Weisen. Im Stein der Weisen. Das ist jetzt, glaube ich, kein krasser Spoiler.
Und ja, das ist Spoiler, aber du brauchst gegen das machen, was du willst.
Okay, das ist schon mal schön zu hören. Er kommt nicht an dem dreiköpfigen Hund vorbei. Er hätte kein Problem damit gehabt, einen Einjährigen zu töten, aber den dreiköpfigen Hund kann er nicht umbringen, ja?
Ja, wobei, da muss man ja der Fairness halber dazu sagen, dass er ja gar nicht im Besitz seiner vollen Kräfte ist. Ne? Da hängt er ja da parasitär an dem Hinterkopf von dem Professor, dessen Nachnamen ich nicht aussprechen kann.
Quirrell?
Ja, genau. Und der scheint ja nun wirklich nicht so richtig viel zu können.
Naja, aber so ein Hund irgendwie außer Gefecht setzen wird ja wohl drin sein.
Naja, komm, über diesen kleineren Umweg mit dem Drachenei hat er ja herausgefunden, dass ein bisschen Harfespielen hilft.
Ja, und dann wartet er noch, bis das Schulhalbjahr zu Ende ist, bis Harry all seine Prüfungen geschrieben hat. Und dann sagt er, okay, jetzt aber los.
Jetzt aber schnell. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, stimmt.
Also, ich meine, diese Geschichte mit dem Drachenei, da komme ich gleich auch gerne nochmal drauf, weil mich das auch jedes Mal wieder fertig macht. Mhm. Aber das ist Mitte des Jahres, dass Hagrid dieses Drachenei bekommt.
Sie können den Drachen quasi noch aufziehen.
Machen sie im Buch ja, mehr oder weniger.
Ja, ich weiß.
Und dann wartet er und wartet, bis das Schulhalbjahr zu Ende ist und sagt dann, okay, jetzt muss ich keine Arbeit mehr korrigieren, jetzt kann ich den Typ nutzen und den Stein holen.
Ja, es mussten ja auch noch 3 andere Prüfungen bestanden werden. Vielleicht musste er seine Schachskills noch mal ein bisschen hochpushen.
Ja. Genau.
Wer weiß.
Überhaupt diese Prüfung. Wer denkt sich denn aus, ein Schachspiel dahinzustellen?
Es ist ein Kinderbuch.
Ja, es ist... Weißt du, wenn wir schon über Harry Potter jetzt lästern in diesem Podcast, dann richtig, bitte.
Okay.
Und ich meine, irgendwann im Laufe des Buches wird ja auch der Spiegel in dieser Kammer aufgestellt, aus dem der Stein am Ende kommt.
Wussten ja, das ist überhaupt so das größte Ding. So, dann stehen die da in dieser Halle und warum steht der Spiegel da? Der stand vorher woanders. Was ist da los? Warum?
Ja, ist ein Kinderbuch.
Tja, man weiß es nicht. Aber gut.
Ja.
Der steht da rum.
Egal. Weiß ich nicht. Zurück zum Drachen. Bevor ich das vergesse. Ja. Warum genau müssen das unbedingt Harry und Hermine machen, diesen Drachen auf den Astronomieturm zu bringen? Und
ich auch nicht verstanden.
Warum hat Rons Bruder 4 Freunde, die sagen, okay, wir schmuggeln den illegalen Drachen mal eben nach Rumänien. Kein Problem. Machen wir öfter.
Nee, ich meine, der arbeitet mit Drachen irgendwo in Rumänien. Der scheint zu Hause Probleme gehabt zu haben.
Naja, gut. Ich rede jetzt gerade mit einem Drachen, also.
Ja, und dass die gesagt sein, die Arbeit mit Mr. Weasley ist sehr nett. Ist immer sehr freundlich und schlägt nur sehr wenig.
Gut. Also nochmal, warum müssen die beiden Elfjährigen, also wie klein Elfjährige sind, warum müssen die diesen Drachen durch das ganze Schloss schleppen, den Hagrid angeschleppt hat?
Ja, so richtig hat sich mir das auch nie erschlossen, aber ich habe immer gedacht, naja, vielleicht hatte Hagrid halt gerade irgendwas anderes voll Wichtiges zu tun. Vielleicht musste er die Riesenspinne kurz füttern, man weiß es ja nicht.
Ja, oder weinen, dass sein armer kleiner Drache weg ist.
Ja, irgendwie sowas. Ich meine, Hagrid scheint ja emotional wirklich nicht die stabilste Person zu sein. Naja.
Ja. Ja. Okay. Nehmen wir einfach mal so hin.
Genau, wir nehmen das einfach so hin.
Okay, sagen wir, Buch 1 ist noch Kinderbuch. Dann kann man das vielleicht noch alles als tolles Abenteuer und so abtun. Buch 2 oder hast du noch was zu Buch 1? Also, ich gehe davon aus, dass wir nachher sowieso nochmal auf die Teile wahrscheinlich zurückspringen werden, so hin und her.
Ja, nö, aber Buch 1 ist, glaube ich, erstmal durch.
Okay.
Also, ja.
Passiert ja auch nicht so viel.
Das stimmt. Bis auf die Tatsache, dass man seinem Cousin tatsächlich konsequent in den Hintertreten möchte und ich original jedes Mal, egal ob Buch, Hörbuch oder Film, den Moment feiere, in dem Hagrid ihm ein Schweineschwänzchen verpasst.
Ja, das stimmt. Das ist sehr schön.
Das ist unheimlich befriedigend. Wirklich. So, haha.
Okay.
Ja, Buch 2.
Fang an.
Achso. Buch 2 finde ich tatsächlich auch immer noch absolut Kinderbuch. So, von Anfang, also du musst schon ein bisschen älter sein für Buch 2, aber sie hat das ja auch quasi so geschrieben. Und ich ganz persönlich bin auch tatsächlich genau so groß geworden. So, ich war quasi zeitlich passend genau für Buch 1 und bin dann mit den Büchern mitgewachsen.
Das irritiert mich jetzt, weil ich auch, zumindest, also mit den späteren auf jeden Fall, und ich meine ja, auch mit den ersten. Egal.
Ich habe auf jeden Fall, ich habe auf den zweiten Band tatsächlich auch gewartet. Daran kann ich mich erinnern, dass der noch nicht draußen war, als ich fertig war mit dem ersten. Anyway, auf jeden Fall habe ich den, also der zweite Band ist natürlich in sich schon mal ein bisschen komplexer. So, das fängt ja schon mit so einem Mysterium an, warum kommen die nicht durch diese Gleissäule da? Und es ist natürlich auch ein unfassbares Abenteuer. Ich persönlich mag das nicht besonders. Ich mag den zweiten Teil in sich einfach nicht besonders.
Aber natürlich ist das eine großartige Kindergeschichte, dass sie da mit diesem fliegenden Auto durchs Land fliegen, vielleicht sogar noch gesehen werden, dann die peitschende Weide und so, das ist natürlich, was soll das Ding?
Mhm.
So, das ist schon, also der Kinderbuchgedanke dahinter ist wirklich sehr schön, das mag ich sehr gerne. Ich mag halt nur die Geschichte an sich nicht, aber das ist nur so mein eigenes Gusto.
Liegt es an den großen Spinnen?
Naja, warum müssen es denn Spinnen sein?
Das war fast ein Zitat aus dem Buch.
Ja, ich weiß, hier habe ich mir viel Mühe mitgegeben.
Hm.
ich gucke auch genauso.
Ja, das finde ich im Film sehr schön. Hätte er nicht sagen können, folgt den Schmetterlingen.
Ja, genau. Hätte er nicht sagen können, folgt den Schmetterlingen. Warum mussten es denn Spinnen sein? Was ist denn mit euch? Warum? Wobei ich tatsächlich sagen muss, ja, so von meiner ganz persönlichen Arachnophobie mal abgesehen, ist die Szene mit diesen Igittigits im verbotenen Wald tatsächlich ziemlich überragend. Die ist unheimlich gut gemacht. Sowohl im Buch als auch im Film finde ich sie großartig. Man hat davon abgesehen, dass ich halt sterbe, weil ich sie wirklich eklig finde, aber cineastisch und literarisch gut gemacht. Das kann ich durchaus anerkennen.
Grundsätzlich stimme ich dir tatsächlich dazu, wobei ich muss immer dran denken, dass es mich ganz stark an den Hobbit erinnert. Weil im Hobbit gibt es ja auch diese eine Szene, wo Bilbo von Spinnen gefangen wird und oder sie zumindest sieht oder weiß was ich, und die auch sich so klickend verständigen und er da Worte drin hört. Und zufällig passiert genau das in Harry Potter auch.
Ja, gut, von irgendwas wird sich Madame Rowling ja auch inspiriert haben lassen. Ne? Die ist ja nicht völlig blind durch die Welt gestiefelt, bevor die Bücher geschrieben hat.
Ja.
Man hätte vielleicht ein Mühe abwandeln können, aber ich finde Klickgeräusche für diese furchtbaren Geschöpfe schon sehr passend. Können wir mehr zu den anderen Monstern in diesem Teil gehen und weniger über diese achtbeinigen Monster reden?
Sofort. Ich habe ganz kurz, weil ich etwas nachprüfen wollte, mal nach dem Namen dieses kleinen, lieben, haarigen Tierchens gesucht und kann nicht empfehlen, dann auf Bilder zu klicken, wenn man kein großer Freund von Spinnen ist. Das ist echt
komisch.
Nicht schön. Wobei ich die ja tatsächlich... Naja,
ist nicht Aragog?
Genau. Was ich früher als Kind auch schwierig fand, weil es sehr dicht an Aragorn ist.
Ja, tatsächlich. Ja, bin ich ganz bei dir. Aber ja. Anyway. Ja.
Bevor wir davon weggehen, finde ich tatsächlich... Ja, wir gehen ja gleich davon weg.
Ja, ja.
Ich finde den Gedanken sehr schön, zu sagen, das ist das falsche Monster von Slytherin. Das ist das eine. Und da fängt schon ein Punkt an, den ich an den Filmen sehr kritisiere. Mhm. Nämlich, dass im zweiten Teil dieses Vieh wirklich riesig, riesig, riesig ist. Und dann im sechsten Teil bei der Beerdigung ist das, naja, immer noch so autogroß, aber nicht mehr so riesig, dass es...
Ja, ist halt nicht mehr so Reisebus, wird. Sondern mehr so Trabi.
Ja, ich finde tatsächlich... Ja doch, das trifft es eigentlich.
Ja. Ja, stimmt, das ist cineastisch nicht gut umgesetzt worden, tatsächlich. Also da haben sie sich halt einfach nicht selber dran gehalten.
Ja, und das ist tatsächlich ein Punkt, den ich bei den Harry Potter Filmen sehr, sehr oft habe. Dass sie super viele Abweichungen haben.
Ja, das stimmt.
So, aber jetzt darfst du zu den anderen Monstern, wenn du willst.
Ich bin noch so verhaftet auf dieser Beerdigungsszene von diesem Tierchen.
Oh. Bist du quasi kleben geblieben?
Da, ah, mu, mu, mu. Ach Gott, im Himmel. Uah. Ja, gut, anyway. Andere Tiere.
Schlangen.
Ach, ja, genau. Die Nummer mit den Basilisken. Großartig. Finde ich tatsächlich fantastisch. Ich fand das schön, dass er schon so früh seine Fähigkeit des Parsel entdeckt.
Ja.
Das finde ich tatsächlich ziemlich geil. So, weil das gleich nochmal so ein Mysterium einwirft, das nicht sofort geklärt wird. Das finde ich total cool. Die Schlange selber hat mir als Kind eine wahnsinnige Angst gemacht. Ich habe eigentlich keine Angst vor Schlangen, aber das Vieh fand ich echt gruselig und da habe ich es nur gelesen. Das ist nur in meinem Kopf entstanden. Das mit dem Tagebuch ist auch eine großartige Geschichte dazu. Und dass die Kinder versteinern, wenn sie das Spiegelbild von dem Vieh sehen. Also in sich auch schon ein bisschen düsterer, auf jeden Fall ein bisschen gruseliger, aber immer noch Kindergeschichte. Aber sehr, 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 sehr cool. Also der zweite Teil ist auch toll, bis auf diese Nummer mit dem Ort. Aber gut.
Ja, ich gebe dir recht, dass ganz viele Sachen schon angeteasert werden oder ich weiß auch nicht, ob die bewusst angeteasert werden. Also das mit dem Puzzle, dass es später nochmal wichtig wird, dass Voldemort das auch kann. Die peitschende Weide hattest du vorhin erwähnt, die wird ja in Teil 3 nochmal recht wichtig. Mhm. Und da habe ich mich immer gefragt, ob das einfach nur ein glücklicher Zufall ist beim Schreiben gewesen oder ob das geplant war.
Ja, es würde mich auch interessieren, wie weit sie die Story tatsächlich so im Voraus im Kopf hatte oder, keine Ahnung, ein großes Storyboard in ihrem Wohnzimmer stehen hatte. Ob sie von vornherein wusste, worauf sie hinaus will oder ob sie tatsächlich hier und da mal einen guten Einfall hatte und den einfach im Verlauf des Schreibens der weiteren Bücher wieder aufgegriffen hat.
Ja, kann ich tatsächlich zum Teil drauf eingehen, weil ich mich damit mal befasst habe ein bisschen. Mhm. Sie wusste tatsächlich von Anfang an, dass sie 7 Bücher schreiben möchte dazu und hatte so einen groben Verlauf ungefähr im Kopf. Aber wie gesagt, wie explizit der war, kann ich dir nicht sagen. Aber sie hat damit ja auch super viel von ihren eigenen Erfahrungen dann verarbeitet.
Ja, richtig, richtig.
So, bevor wir aber zur Autorin nochmal eingehen, das würde ich nämlich später auch gerne, mein großer Kritikpunkt an Buch Nummer 2. Ich überlege, wie ich es formuliere, dass die Jugendlichen versteinert werden. Mhm. Coole Nummer, verstehe ich. Besser als tot. Ja. Dass die Jugendlichen dann das ganze Schuljahr über im Krankenflügel rumliegen, bis die Alraunen fertig sind, ergibt für mich keinen Sinn. Oder nur bedingt Sinn.
Warum?
In dieser Welt gibt es ein magisches Krankenhaus in London. Alraunen können nicht so selten sein, dass die nur in Hogwarts gezüchtet werden und nur diese jungen Alraunen da fertig waren zu dem Zeitpunkt. Du kannst mir nicht sagen, dass es nicht irgendwo Alraunensaft in einem Lager gab in dem Krankenhaus.
Naja, dann muss man ja auch mal, das musste ein bisschen weiterspinnen. Jetzt mal ganz im Ernst. Was wäre denn das für eine beschissene Publicity gewesen, wenn das so richtig weit getragen wird, dass man aus dem Zaubererkrankenhaus in London da extra noch einen Heiltrank aus der besten Zaubererschule der Welt oder dafür einfliegen lassen muss. Das kannst du nicht bringen.
Gegenfrage. Wie hättest du es den Eltern denn verklickert? Ja, ihr Sohn kann leider die Osterferien und Weihnachtsferien nicht kommen. Der liegt bei uns im Krankenflügel rum. Der schreibt ihn auch nicht mehr. Machen Sie sich aber keine Sorgen.
Der macht Strafarbeit, weil er scheiße war.
Und die stauben ihn dann regelmäßig ab.
Genau. Genau so.
Merkst du selber, ja?
Vielleicht machen sich Zauberereltern auch bei sowas einfach nicht so den Kopf. Ach, Hogwarts, das sind verrückte Jahre.
Die besten Jahre ihres Lebens.
Ja, genau. Da wollen wir nicht stören.
Aber du siehst grundsätzlich meinen Punkt, ja?
Ja, ich sehe grundsätzlich deinen Punkt. Okay. Aber, naja.
Ja, aber ansonsten, tatsächlich finde ich es sehr erstaunlich. Wie gesagt, auch dieses Hörbuch habe ich mittlerweile durch für dieses Jahr. Der Endkampf ist recht kurz, wenn man sich das mal so vor Augen führt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Es geht mehr so um die Story insgesamt. Sie baut natürlich auch extrem viel darin auf. Ne? Tom Riddle wird das erste Mal tatsächlich erwähnt. So, wir kriegen ein bisschen Historie zu Voldemort. Also, da passiert halt ganz viel im Hintergrund, was halt später im Verlauf wichtig ist. Da war dann letztlich nicht mehr viel Platz für den epischen Endfight.
Naja. Egal. Gehen wir weiter in Band 3.
Du Gott, bei dem muss ich nachdenken, das ist echt schon lange her.
Du weißt schon,
wir kriegen einen Verwandten.
Naja, was man so Verwandtschaft nennt.
Naja, wir kriegen einen Verwandten und Remus Lupin, Verteidiger gegen die hier dunkle Künste und so, richtig?
Genau.
Ja, schau, guck, ich bin ganz bei dir. Dementoren tauchen das erste Mal auf, oder?
Ja, genau. J.K. Rowlings Umgang mit der Depression.
Genau, J.K. Rowlings Umgang mit der Depression. Jip.
Und Schokolade ist das Gegenmittel.
Ich kann viel von dem wirklich nachvollziehen.
Ja, doch, durchaus.
Wobei ich ja behaupten würde, das wäre ein Gummibärchen, aber naja.
Nee, da bin ich schon eher bei der Dame mit den 7 Büchern. 8.
Ach, ja. Noch viel mehr habe ich neulich herausgefunden.
Du bist bei mir gerade ganz abgehackt. Um genau zu sein, höre ich dich gar nicht mehr. Hallo? Tja. Nutzen wir doch einfach mal die Chance, dass ich gerade eine unerwartete Werbepause habe. Oh, da kam eine Nachricht durch.
Ich bin wieder da.
Ah, verdammt. Also doch keine Werbung. Na gut.
Doch keine Werbung. Entschuldige, ich weiß nicht so genau, was gerade passiert ist.
Tja, ich auch nicht. Okay,
meine Technik hasst mich, aber das ist auch nichts Neues. Ich entschuldige mich in aller Form.
Ja. Alles gut.
Wo war ich? Was war das Letzte, was du gehört hast?
Ich habe dir nicht zugehört.
Fantastisch. Nein,
Gummibärchen, 8 Bücher, du hast rausgefunden, es sind mehr als 8.
Genau, ich habe rausgefunden, es sind mehr als 8. Die sind nur nicht verlegt worden, also im Sinne von gedruckt.
Wir reden von Potter-Büchern oder von Rowling-Büchern?
Wir reden von Potter-Büchern, also um genau zu sein, reden wir von Büchern aus dem Potter-Universum, die sich nicht um Potter drehen. Das sind so ganz viele kleine Kurzgeschichten, die sind mal auf Pottermore erschienen und sind von Madame Rowling tatsächlich weitergeschrieben worden. So, ich habe jetzt gerade zum Beispiel die Lebensgeschichte von Professor McGonagall runtergeladen fürs Kindle und lese die gerade. Und das ist ganz, also das ist natürlich nichts Episches, nichts Großes, das ist nur so eine Kurzbandgeschichte. Aber es gibt tatsächlich viel mehr als 8 Bücher.
Ja, das ist tatsächlich auch das, was schwierig ist bei der lieben Rowling.
Da würde ich später auch noch findet? Ja, okay. Okay, wir waren bei Schokolade gegen die Mentoren.
Genau.
Ja,
ansonsten muss ich sagen, der dritte Teil.
Ja, also ich finde die Darstellung in den Büchern der Dementoren ähnlich wie in den Filmen im späteren Verlauf bedeutend besser.
Ja, wobei ich die Film-Dementoren auch echt nicht leiden kann.
Aber sie sind später besser geworden, als sie im dritten Teil sind.
Das stimmt.
Also bedeutend besser. So, sie sind viel düsterer, sie sind viel gruseliger. Es wird viel deutlicher, was Dementoren machen. So, ich finde, das ist im dritten Band, wird das so angeteasert, das wird schon, also das wird ja auch beschrieben, aber ich finde, das kommt nicht so krass rüber.
Meinst du jetzt im Film oder im Buch?
Sowohl als auch.
Da würde ich dir tatsächlich widersprechen, weil im dritten ist es ja noch so, dass Harry ständig in Ohnmacht fällt, wenn er denen zu nahe kommt und sich noch nicht wehren kann. Hm. Und es wird halt besser später. Also er kann länger beschreiben, weil er länger bei Bewusstsein ist.
Ja, das würde ich aber eher aufs Alter und die Erfahrung schieben.
Möglich.
So, er wird ja auch älter und hat irgendwann mal einen Plan, was er das eigentlich tut und was nicht.
Das wiederum würde ich nicht unterschreiben.
Ja, gut. Aber Remus Lupin, Vorstellung von Remus Lupin, hervorragende Rolle. Liebe ich ganz doll, finde ich fantastisch.
diese Szenen, in denen er tatsächlich Verteidigung gegen die dunklen Künste lehrt, so richtig in echt.
Ja.
Ziemlich cool. Definitiv. Finde ich ganz fantastisch. Und auch diese Nummer mit dem Animagus, so, ne, dass das dann nochmal, okay, ja, Werwolf, aber eigentlich ganz netter Typ.
Ja, wobei, das ist mir tatsächlich auch noch sehr stark aufgefallen an den ersten drei Büchern. Madame Rowling hat echt ein Problem mit Werwölfen. Also, warum? Wirklich.
Warum?
Weil im ersten Teil kommt die Aussage, im verbotenen Wald gibt es Werwölfe.
Korrekt.
Und ich habe mich dann immer gefragt, ob die dann bis Vollmond da einfach normal rumlaufen, wie normale Menschen, und dann nur an Vollmond zu Werwölfen werden, und warum müssen die im verbotenen Wald leben, und so, ich weiß nicht, ob sie das richtige Wort meinte.
Vielleicht gibt es ja so, weißt du, so wie domestizierte Werwölfe, das ist dann sowas wie Herr Lupin. Und wilde Werwölfe, die sind dann halt voll die Wichser, wenn die keine Werwölfe sind und keine Ahnung.
Und die leben dann einfach im Wald.
Nein, vielleicht rennen die in der Zeit dann durch London und meucheln irgendwelche Leute, und wenn es dann Zeit, ist bald Vollmond, ich muss aber wieder zurück in den Wald.
Mhm.
Ich finde die Idee eigentlich ganz passend.
Ich persönlich habe mich immer gefragt, ob sie eher sowas wie Waage meint. Also so wolfsähnliche Geschöpfe, nur halt nicht Werwölfe.
Vielleicht.
Und in Teil 2 gibt es auch, nee, warte mal, wie war denn das? In Teil 1 gibt es auf jeden Fall einen Aufsatz über Werwölfe. In Teil 2 gibt es mindestens einen Aufsatz oder eine Frage zu Werwölfen oder so. Und in Teil 3 beschweren sich die Schüler, als Snape den Unterricht gibt, bei Werwölfen waren wir noch nicht, die hatten wir noch nicht. Also entweder sind die Schüler da alle dement oder weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das auch ein Fehler in der Übersetzung. Das mag ich nicht ausschließen.
Na, wer weiß. Wollen wir mal zu ihren Gunsten sagen, das wäre so.
Okay.
Okay. Jetzt muss ich mal kurz darüber nachdenken. Wie haben wir denn da dann eigentlich die Nummer mit dem... Ah, das ist Hogsmeade, ne? Oder ist das erst im vierten?
Hogsmeade ist das Dorf, das es im dritten dann gibt.
Das ist dann schon im dritten, genau. Das heißt, wir sind da irgendwo in dieser komischen heulenden Hütte.
Genau. Da ist quasi der End-Showdown.
Da ist der End-Showdown, also, genau. Ja, richtig.
Der End-Showdown, und wenn man es liest, denkt man sich, da ist doch aber noch ein Viertelbuch.
Ja, genau. Genau. Naja. Dann ist mir das dritte Buch nicht ganz so hängen geblieben. Das fand ich jetzt nicht so spektakulär.
Ja, ich weiß, was du meinst, und ich glaube, es liegt daran, was eigentlich die Stärke des dritten Buchs ist, dass Voldemort nicht auftaucht. Vermutlich. Das ist das einzige Jahr, wo der mal Ferien hat.
Genau, da hat er irgendwie noch dabei, sich irgendwas Neues, Fieses auszudenken. Genau, dann kam diese komische Ratte, Peter Pettigrew. Was für ein Wichser.
Ja, und das führt auch zu echt sehr kranken Gedanken, wenn man sich das mal überlegt. Also ich meine, diese Ratte hat da in dem Schlafsaal, in dem Bett sehr lange Zeit gelegen und...
Ja, gut. Okay, lassen wir das. Next. Worüber wollten wir noch reden?
Buch Nummer 4.
Ja, schon, guck, Buch Nummer 4. Buch Nummer 4.
Da an dieser Stelle... Einmal von mir der Dank an Tom, der mich auf etwas hingewiesen hat. Ja. Nämlich, warum zur Hölle macht Harry bei diesem Turnier mit? Also, ich meine, mir ist bewusst, der Kelch hat seinen Namen ausgespuckt und alles. Aber hätten die ihm nicht einfach immer 0 Punkte geben können und sagen, der tritt halt nicht an?
Na, ich glaube tatsächlich, dass das so ein Ding ist, du musst tatsächlich richtig aktiv mitspielen.
Nee, sonst denn
ist der Kelch böse und vernichtet die Welt oder so.
Dann hätte er bei der zweiten Aufgabe einen großen Zeh in den See gesteckt und hätte gesagt, oh nö, ist mir zu kalt. Also, du kannst mir nicht sagen, dass es da keine Mittel und Wege gegeben hat. Ich meine, gut, ja, Harry nutzt es für sein Ego.
Es ist auch viel spektakulärer, wenn man tatsächlich, ne, und so wenn man den armen Drittklässler, Viertklässler da lostreten kann in dieses magische Turnier.
Ja, total spektakulär. Lass uns doch mal die Aufgaben durchgehen. Aufgabe Nummer 1, der Drache. Das kriegen doch alle mit.
Der Drache war geil. Ohne Witz, das war richtig cool.
Ja, wobei auch da fand ich, dass sie es im Film übertrieben haben. Dass er sich da losreißt und dann fliegen sie ums ganze Schloss. Ich verstehe, dass das cineastisch ganz nett war, aber...
Der war 3D, ne? Kann das sein?
Nee, der war noch nicht 3D. Nee? 3D war, glaube ich, ab Teil 6. 6 oder 7.
Ich habe vorhin übrigens Quatsch erzählt. Ich habe gesagt, Teil 5 wäre die Nummer mit dem Feuerkäse. Das ist natürlich Teil 4. Teil 5 ist der Orden des Phönix. Ne?
Genau.
Ja.
Mein Hassteil.
Habe ich vorhin Quatsch erzählt. Ja. Ich meinte tatsächlich Teil 4. Ich meinte tatsächlich Teil 4, die Nummer mit dem Feuerkelch, weil ich liebe dieses Buch. Ich liebe das Buch, ich liebe die Filme, ich finde das großartig.
Das beruhigt mich zutiefst, dass du nicht Teil 5 meinst, weil ich hasse Teil 5. Ich weiß nicht, ob das deutlich wurde.
Ich weiß, ich sag's doch nochmal.
Ich hasse Teil 5!
Okay, fantastisch. Ich glaube, jetzt ist es möglicherweise deutlich geworden. Nee, aber wir waren gerade bei Teil 4. Ich fand das Buch fand ich wirklich, wirklich toll. Ich habe das ungefähr, also das habe ich, glaube ich, von allen Potter-Bänden am häufigsten gelesen. Ich weiß gar nicht so genau, woran das liegt. Vielleicht tatsächlich, weil da der Punkt ist, an dem es so hart kippt ins Superdüstere. Also ich meine, wir haben das erste tote Kind.
Wobei, nee, den ersten Toten direkt zum Beginn. Also das Buch fängt ja mit einem Mord an. Von dem Muggel.
Ja, ja. Ach, Muggel, komm hier, wir sind in der Zaubererwelt. Ja.
Todesser.
Was ist Tim, bitte?
Verzeihung.
Also ich glaube tatsächlich, dass ich das so cool finde, weil es auch wieder insgesamt so hübsch ineinander greift. Ne? So, wir fangen an mit diesen komischen Teleportschlüsseln. Die dann nochmal entscheidend werden mit diesen magischen Figuren. Hier diese komischen, wie hießen die? Kröter?
Die knallrümpfigen Kröter.
Ja, genau, die knallrümpfigen Kröter. So, ne? Großartig. Also, ich finde, ganz man gut. Hat den...
Für die, die nur die Filme kennen, erstmal schämt euch.
Schämt euch.
Knallrümpfige Kröter sind hummerähnliche Geschöpfe aus der Züchtung von Hagrid, die einfach explodieren zwischendurch, wenn sie da Bock drauf haben. Und ansonsten giftige Scheren haben und Saugnäpfe, glaube ich.
Fiese Viecher insgesamt.
Ja.
Man geht ihnen lieber aus dem Weg.
Oder mit ihnen spazieren.
Wahlweise mit ihnen spazieren, ja, definitiv. Ja. Ich finde einfach insgesamt greift das alles hübsch ineinander. Ich finde die Zusammenführung von anderen Schulen finde ich ganz fantastisch. So, okay, offensichtlich gibt es nicht nur Hogwarts und englische Zauberer, sondern es gibt offensichtlich auch noch mehr. Sehr, sehr cool. Warum es nun unbedingt eine russische andere Zauberschule sein muss, die dann auch noch so fies angehaucht ist und warum der Schulleiter unbedingt Igor heißen musste. Ja, gut, bitte.
Kann ich dir beantworten? Weil Madame Rowling nicht sonderlich kreativ ist. Also, ich meine das gar nicht abfällig, weil 8 Bücher zu schreiben, da gehört schon einiges zu und sich so ein ganzes Universum ausdenken und alles. Aber die Dame ist halt auch recht klischeeverhaftet, ne? Der einzige Ire aus Harrys Jahrgang heißt Seamus.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Das stimmt schon. Also, sie ist in ganz vielen Teilen ganz, 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 ganz toll und großartig kreativ, aber halt auch sehr klischeebehaftet. Aber ich behaupte mal, dass das der Grund dafür ist, warum sich ihre Bücher so unfassbar gut verkauft haben.
Möglich.
Mit absoluter Sicherheit.
Ja, finde ich schwierig, weil ihre Bücher ja zuerst überhaupt nicht angenommen wurden. Sie hat ja sehr, sehr lange darum gekämpft, überhaupt verlegt zu werden.
Ja, aber da könnten wir uns jetzt darüber streiten, ob es daran gelegen hat, dass sie eine Frau ist aus schwierigen Verhältnissen. Und nicht, weil ihre Geschichte nicht gezogen hat. Oh, da kam die Feminismuskeule. Wollten wir nicht über das vierte Buch reden?
Gleich. Grundsätzlich gebe ich dir recht. Auch hier kleiner Fun Fact für die, die es nicht wissen. Das K in J.K. Rowling gehört eigentlich nicht zu ihrem, sondern ist der Name ihrer, jetzt muss ich lügen, entweder Mutter oder Großmutter. Ich glaube, es war Großmutter.
Ich glaube auch, es war Großmutter.
Genau, die hieß Kathleen. Genau, es ist nämlich Joanne Kathleen Rowling. Und sie hat einfach einen Kniff benutzt, hat ihre Skripte als J.K. Rowling eingesendet, weil es in England üblich war, dass nur Männer einen zweiten Vornamen haben.
Genau.
Und lustiger Funfact darüber hinaus, deswegen haben in den Büchern alle Charaktere einen zweiten Vornamen, auch die weiblichen. Zum Beispiel Hermine Jane Granger.
Das war jetzt aber wirklich, da muss es nochmal ganz tief in der unnützen Wissenkiste kramen, ne?
Oh ja, und die ist sehr, sehr tief. Da ist viel Platz.
Das stimmt. Ja, was meine Vermutung ja irgendwie bestätigt.
Ja.
Case closed.
Zurück zu Teil 4. Ich verstehe den Kritikpunkt, den Anna aus der Book Lovers Folge hatte. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast.
Bestimmt.
Wahrscheinlich eher nicht, so wie ich dich kenne. Egal. Die hat nämlich angemerkt, dass sie nach Teil 4 leider aufgehört hat zu hören bzw. zu lesen und zu gucken, weil der Film sie so enttäuscht hat mit der Szene ganz am Anfang mit dem Quidditch-Turnier. Weil da nämlich auch das erste Mal Todesser auftreten und dafür Unruhe sorgen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja, ja, ich bin da ganz bei dir.
Und diese Szene ist im Buch wirklich heftig beschrieben.
Das stimmt, ja. Im Buch ist das mega das Ding. Und im Film, ja, stiften die tatsächlich letztlich nur ein bisschen Unruhe, wie du schon gesagt hast.
Das stimmt. Und das ist super kurz abgehandelt, tatsächlich nur. Und da verstehe ich die Enttäuschung.
Ja, verstehe ich schon, aber auf der anderen Seite hat natürlich der vierte Band in sich eigentlich Potenzial für zwei Filme gehabt.
So heutzutage nicht so wie der letzte.
Ja, ja. Heutzutage, wenn der vierte Band heute nochmal verfilmt würde, wären es zwei Teile.
Ja, wahrscheinlich.
Gehe ich fest von aus. Dann wäre nämlich diese ganze Quidditch-Turnier-Nummer bedeutend größer und ich fand sie tatsächlich gar nicht schlecht. So, ich fand das Turnier selber hübsch aufgebaut. Das war sehr cool. Das war genauso spektakulär, wie es im Buch beschrieben war. Also so, ne, dieses ganze Stadion und die Atmosphäre und so. Das fand ich ziemlich nice. Auch die Nummer mit den Zelten. So, wenn man da reingeht und auf einmal in so einem Mehrfamilienhaus steht quasi. Das fand ich alles wirklich, wirklich cool. Aber ich verstehe tatsächlich auch die Enttäuschung darüber, dass die Todesser dann so klein gehalten wurden und auch nicht so richtig deutlich wurde in den Filmen, was das alles mit Harry gemacht hat.
Ja.
So, ne, weil das war ja tatsächlich sehr schmerzhaft für ihn insgesamt und das hätte man tatsächlich noch ein bisschen aufbauschen können, aber da gehört in den Filmen gehört halt auch noch ein ganzes trimagisches Turnier, inklusive Drachen und toter Jugendlicher und große Endkampfszene, also naja.
Ja. Also, da verstehe ich zumindest aber die Enttäuschung nach wie vor. Mhm. Ansonsten, wo wir gerade schon bei Unterhaltung und so sind, möchte ich noch auf den Punkt hinaus, dass das trimagische Turnier für die anderen Schüler, glaube ich, sehr, sehr langweilig war. Weil, wie gesagt,
glaube ich auch.
Den Drachen, das konnten die noch sehen, alles super. Dann haben die eine Stunde lang auf diesem blöden großen See gestarrt. Da ist nichts passiert.
Ja, wobei ich ja, das wird bestimmt nur nicht beschrieben, aber ich habe mir immer in meiner kleinen Fantasiewelt immer eingebildet, dass die das über sowas Ähnliches wie, keine Ahnung, weißt du, man rollt quasi eine Pergamentrolle aus, ist wie ein Tablet. Und dann konnten sie mitgucken.
Ja.
Das ist nur nie beschrieben worden, das ist bestimmt so gelaufen.
Genau, weil Harry nämlich die ganze Zeit von einer kleinen Nixe mit Kamera verfolgt wurde. Und dann kommt die dritte Aufgabe, der Irrgarten. Und du guckst auf eine Hecke.
Ja.
Bis irgendwann auf einmal jemand auftaucht mit einem Pokal und einer Leiche in der Hand.
Wenn du es so ausdrückst, ist es schon ganz schön drastisch.
Dieses Turnier war nicht sonderlich spannend. Also, gut, das hatte seine spannenden Momente, aber als Zuschauer würde ich mich verarscht fühlen.
Ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Aber ich würde tatsächlich für den vierten Band gerne nochmal auf die Endszene zurückkommen.
Meinst du, also die Jugendliche?
danach, also direkt nach Tod des Jugendlichen, diese Geschichte auf dem Friedhof, finde ich tatsächlich sowohl im Film als auch im Buch, also ich fand sie im Buch überragend und ich fand sie im Film gut umgesetzt, weil quasi nichts wirklich Elementares ausgelassen worden ist. Das fand ich extrem gut umgesetzt und ich habe mir den Ast, wirklich den Ast über den Schauspieler abgefreut, der aus diesem Kelch gestiegen ist, weil Ralph Fiennes das unglaublich gut macht.
Das stimmt. Da bin ich voll und ganz bei dir. Das war tatsächlich auch ein Set, das ich damals aus Lego hatte, weil ich die Szene wirklich cool fand.
Stimmt, ja, ich erinnere mich dunkel.
Ja.
Mega, 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 mega gute Szene. Richtig gut gemacht.
Dafür muss ich trotzdem nochmal gegen den Film wettern, was du schon erwähnt hast, die anderen Zaubererschulen. Prinzipiell super, aber warum sind alle Mädchen Franzosen und alle Jungs Russen?
Oh, bitte! Das ist die gleiche Frage, warum heißt der Russe auf jeden Fall Igor?
Und nee, warum? In den Büchern ist das nicht so. In den Büchern gibt es durchaus gemischte Pärchen.
Das stimmt, ja. Ich finde es sehr, sehr schön, dass die Einhörner aus Frankreich nur Single Malt Whisky saufen. Darüber freue ich mich jedes Mal tot.
Ja, das verstehe ich allerdings.
Ja. Was ich tatsächlich sehr schade finde, ist, dass in dem Film der Winterball oder Weihnachtsball? Winterball? Die Tanzveranstaltung.
Ja, ich weiß, dass es im Englischen Jewel Ball ist.
Genau, das wäre ja Weihnachtsball.
Ja.
Das war in den Büchern oder in dem Buch, war das voll das Ding. So, es ging ja nicht nur darum, dass da eine Tanzveranstaltung stattfindet, sondern das war ja in der jugendlichen Entwicklung voll der Schritt. So, man braucht das allererste Mal ein Date und man ist voll aufgeregt und schafft man das mit dem Tanzen und so. Und das ist im Film total untergegangen. Das fand ich sehr schade.
Ja, das stimmt. Und auch da bin ich wieder voll bei dir.
Ja. Und in den Büchern war natürlich das Mobbing gegen Mr. Potter viel drastischer. Hab ich gesagt, im Buch oder im Film? Ich meinte, im Buch ist es viel drastischer als im Film.
Ja, das ist wirklich heftig. Das ist, glaube ich, in den Filmen gar nicht.
Es ist halt so ein bisschen so, ne? Ron ist halt sauer auf ihn und redet nicht mehr mit ihm. Daraufhin sind alle anderen Gryffindors auch so ein bisschen so, Und irgendwann taucht diese Nummer mit den Buttons auf.
In den Filmen auch? Ich glaube nämlich nicht.
Doch, in den Filmen tauchen die Buttons auf, weil Cedric ja dann nochmal auf ihn zukommt im Film in einer Szene und sagt, hier, ne, die Buttons waren nicht meine Idee, aber hier geh doch mal in dieses komische Badezimmer.
Ja, okay.
Ja.
Dann habe ich das tatsächlich nur nicht in Erinnerung. Aber ich ertrage den vierten Teil auch immer nicht als Film, weil es das Jahr ist, in dem es keinen Friseur in Hogwarts gab.
Ja, das ist ganz, ganz grauenhaft.
Da weiß ich auch bis heute nicht, was sie sich dabei gedacht haben.
Nee, es ist halt jugendliche Entwicklung. Hast du dir mal überlegt, wie du in dem Alter ausgesehen hast?
Ja, aber ich meine, es ist ja nun im ersten Band mehr als deutlich beschrieben worden, dass Harrys Haare sich nicht verändern, was in den Filmen ja nun so gar nicht passt. Also überhaupt Harrys Haare in den Filmen.
Ja, reden wir nicht drüber.
Darum Gut. sind wir aber hier.
Wir haben aber auch noch ein paar Bücher vor uns.
Naja, so viele sind es ja jetzt nicht mehr. Aber gut, dann fang du doch gerne zu Teil 5 an und dann darf ich mich endlich steigern. Ich muss dafür einmal ganz kurz sagen, ich habe sehr lange überlegt, in welches Medium ich das endlich reinbringe. Ich hatte kurz überlegt, einen YouTube-Kanal zu starten, nur um diesen Rant loszuwerden. Eigentlich existiert dieser Podcast nur, damit ich endlich über dieses Kackbuch reden kann. Aber sprich du doch erst gerne.
Okay. Ich bin ein bisschen eingeschüchtert, aber ich versuch's mal. Beim fünften Orden des Phönix. Okay, wir haben auf einmal eine neue Zufluchtsstätte in London. Die Idee von dem Orden selbst finde ich extrem gut. So, okay, offensichtlich gab es Widerstand, offensichtlich existiert er immer noch. Natürlich sind alle Lieblingshelden und Charaktere da drin. Es sind tatsächlich auch Menschen drin, oder Zauberer und Zauberinnen drin, die man nicht erwartet hat, die man erstmal nicht sehen möchte da drin. Okay, cool story. Ansonsten bleibt einem davon nicht so richtig viel in Erinnerung. Tja. Punkt. Also ich mochte weder das Buch noch den Film besonders gerne dazu, aber grundlegend halt wichtig für das Ende der Story. Jetzt ja. Sagst du. Ich habe Angst.
Ich versuche ruhig zu bleiben.
Okay, schrei mich nicht an.
Ich versuch's. Ich hasse Teil 5. Ich hasse Teil 5. Ich hasse Teil 5. Wirklich.
Magst du vielleicht Teil 5 so gerne? Okay, gut.
Nein. Wow. Ich fange mit dem Positiven an, aus Teil 5.
Ich bin gespannt.
Und das Positive ist in dem Fall negativ, nämlich Umbridge.
Oh, großartig.
Ich finde, also an dieser Stelle erstmal riesengroßes Sorry an die Schauspielerin, die Umbridge in den Filmen gespielt hat. Weil es nämlich ein Interview mit ihr gab, wo sie erzählt, dass ganz viele Leute zu ihr hingegangen sind und meinen, diese Rolle wäre perfekt für dich. Du bist wie auf die Rolle zugeschnitten.
Boah, ist das fies, ey.
Ja, und sie guckt danach auch total resigniert und ich denke mir jedes Mal, ja, das würde ich auch nicht gern hören.
Boah, also, bitte. Aber die Schauspielerin hat das überragend gemacht und es gibt in den seltensten Fällen Bösewichte oder Antagonisten im Allgemeinen, die man so leidenschaftlich hassen kann, wie die Umbridge.
Da bin ich tatsächlich bei dir, wobei ich Umbridge kann, also ja, ich hasse sie schon, aber nicht so sehr wie Teil 5.
Wow, okay, jetzt wär's halt endlich los.
Ja, gleich.
Okay.
Zu Umbridge nochmal. Ich finde sie auch in den Filmen super umgesetzt. Sie trifft, also der Ton aus den Büchern ist super getroffen bei ihr.
Absolut, ja.
Wobei ich tatsächlich sagen muss, optisch finde ich sie nicht hundertprozentig passend, weil Umbridge immer als Kröte beschrieben wird. Und das ist die Schauspielerin halt nicht.
Oh mein Gott, sie ist eine Hollywood-Darstellerin, passt schon.
Ja, also wie gesagt, das ist auch einer der Punkte, warum es mir echt leid tut mit diesem, du erinnerst mich super an die Rolle, du würdest da super reinpassen, weil optisch ist es das halt nicht. Und da muss ich jetzt mal kurz Partei für sie ergreifen. Ansonsten weiß ich, es gibt Menschen, die hassen also Umbridge so sehr, dass sie die Schauspielerin damit so verknüpft haben, dass sie Filme, wo die Schauspielerin wiederum mitspielt, als eine andere Rolle, auch nicht gucken können, weil sie so sehr hassen.
Das ist eine, also da muss man tatsächlich Chapeau an die darstellerische Leistung der Schauspielerin bringen. Aber tut mir auch ein bisschen, ist ein bisschen wie Cersei Lannister. Die Darstellerin hat ja auch tatsächlich so, oder Joffrey. So, kannst du auch nicht mehr gucken, wenn das irgendwas anderes ist. Immer nur purer Hass.
Genau. Und da tut es mir tatsächlich leid, aber ansonsten, wie gesagt, sie hat das super umgesetzt. Und das ist ein Charakter, der ist einfach phänomenal geschrieben, weil.
Absolut.
Später kommt ja auch, die Welt ist nicht nur gute Menschen und Todesser, als Umbridge beschrieben wird. Weil genau das ist es. Jeder hat so einen Lehrer, jeder kann das nachvollziehen.
Genau.
Das ist einfach passend.
Ja, absolut. Auch so diesen Typ Mensch, den sie darstellt und charakterisiert damit.
Ja.
So, es gibt diese Menschen einfach. Die lächeln dir ins Gesicht und wenn sie könnten, würden sie dich fiese Botschaften in deinen Handrücken einritzen lassen.
Genau.
Mit niedlichen, umgeben von niedlichen Katzenbildchen.
Ja. Also wie gesagt,
wirklich. Ja.
Umbridge ist wirklich für mich eins der besten Sachen aus Teil 5. Wobei ich Umbridge natürlich auch genauso wenig leiden kann, wie alle anderen auch. Aber,
ja, aber da kann man auf jeden Fall würdigen und so. Ja, okay, bin ich bei dir.
Da würdige ich das literarische Werk.
Ja, absolut. Bin ich zu 100% bei dir.
So, jetzt mein großer Punkt. Der ganze Plot von Teil 5 ist, dass Voldemort nicht ins Zaubereiministerium möchte. Richtig? Die ignorieren ihn und er möchte aber diese Prophezeiung daraus haben und weil die ihn so schön ignorieren, geht er da nicht rein. Also pflanzt der Harry Visionen in den Kopf, damit Harry da unbedingt reingeht. Ja? So, was macht Emo-Kind Harry, der mir tierisch auf den Sack geht, egal ob in den Büchern oder in den Filmen, weil er einfach nur ein dummer kleiner Idiot ist und rumjammert und boah, ich könnte mich schon wieder aufregen. Harry rennt ins Ministerium. Soweit okay. Hat der Plan super funktioniert. Harry macht die Prophezeiung kaputt. Voldemort sagt, okay, jetzt gehe ich ins Ministerium.
Ja. Ja.
Warum? Du kannst mir nicht sagen, dass der Typ nicht einfach da hätte reinspazieren können, wenn da ein ganzer Kampf stattfinden kann, ohne dass irgendwer das mitkriegt und diese blöde Kugel da rausnehmen kann.
Ja, vor allen Dingen, es war voll der Riss um diese dusselige Prophezeiung, ja. Ich finde auch diese, also ich fand es ganz nett, dass wir jetzt endlich verstanden haben, was Professor Trelawney da macht.
Ja.
Die hat in ihrem Leben offensichtlich eine Sache gemacht.
Und nein, zwei.
Zieht die Props den Rest ihres Lebens daraus. Okay, cool Story.
Respekt dafür.
Ja. Aber es ist halt mega das Ding um diese Prophezeiung, ja. Und dann geht sie kaputt. Und dann passiert was?
Nix.
Genau, das ist der Punkt. Es ist so. Also,
na gut, das Ministerium kriegt mit, oh, der hat doch die Wahrheit gesagt. Aber.
Ja, toll.
Wirklich, ja. Es macht mich jedes Mal fertig. Dieses ganze Buch ist sinnlos.
Vor allen Dingen ist es auch dieses, es hat mich wahnsinnig gemacht, dieses Professor Dumbledore beschließt einfach, sich zu verhalten wie das unpädagogischste Stück Scheiße. So, ich rede einfach nicht mehr mit Harry, dann kann nichts passieren.
Ich ghoste den jetzt. Wer ist der?
Genau, ich ghoste den. Der vorher war hier Best Buddy und so.
200 Punkte für Dumbledore.
Ja, genau. Und dann so, Harry, wer?
Nee, habe ich noch nie gehört.
Weiß ich nicht. Oh, komm schon. Also, das hat mich tatsächlich auch beim Lesen wütend gemacht. So, da konnte ich Harry verstehen, dass er immer weiter Emo-Kid geworden ist und vielleicht sogar die Strafe mit der Narbe auf der Hand ein bisschen genossen hat. Wirklich.
Ja. Also, wie gesagt, das ist der eine Teil, der mich massiv stört. Dass es keinen Sinn hat, dass Voldemort da nicht einfach reinspaziert, das Ding rausholt und glücklich wird. Mhm. Weil, wie gesagt, er geht dann ja danach rein. Es ist ja nicht so, als würde er dann einfach wegbleiben. Dann könnte ich ja noch sagen, okay, hat er halt Pech gehabt.
Mhm.
Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir jedes Mal, dieser ganze Plot mit der Prophezeiung wäre genauso wenig passiert, wenn die im Phönixorden einfach gesagt hätten, hey, pass auf, Harry, du, Voldemort möchte da was wissen, könnte sein, dass er dich benutzt, geh nicht drauf ein, erklären wir dir in einem Jahr. Erledigt.
Mhm.
Ich verstehe, dass sie ihn schützen wollen, aber die Aussage, Voldemort sucht deine Waffe, die er letztes Mal nicht hatte, führt zu nichts.
Nee, das stimmt allerdings, das führt tatsächlich zu nichts. Ja, ja. Ich finde halt dieses ganze Drama um Sirius finde ich sehr künstlich und an den Haaren herbeigezogen. War es für die Story wirklich wichtig, dass der drauf geht? So, hat es Harry in seiner persönlichen Entwicklung nach vorne gebracht? Hat es den Orden des Phönix nach vorne gebracht? Hat es irgendwen massiv geschwächt oder gestärkt? Nein, es war einfach nur, oh, das verkauft sich bestimmt gut.
Weiß ich nicht. Ich finde, also, das hat ihn schon in seiner Entwicklung dahin gebracht, wo er ist am Ende.
Hallo, ich bin dieses verzweifelte kleine Etwas, das durch Schottland reist und ich weiß, wo es hin soll.
Ja.
Ja. Gut, okay. Mhm. Teil 6.
Nee, warte. Teil 5 hat ja noch mehr zu bieten.
Ach so.
Tatsächlich auch weniger Hass, sondern mehr, was noch ganz cool gemacht ist.
Helena Bonham Carter.
Nee, die nicht.
Doch. Oh Gott, ja. Perfekt für die Rolle, die sie spielt. Wirklich.
Das stimmt allerdings, ja.
Also, dieses Vibe ist ja wirklich meine absolute favorisierte Lieblingsschauspielerin, weil die alles kann. Die macht die gute Fee in Cinderella und Bellatrix Lestrange. Kann sie halt beides und sie macht beides überragend.
Und das stimmt.
Also wirklich, ich habe ihr die verrückte Hexe abgekauft.
Ja, und das ganz ohne Johnny Depp.
Und das ganz ohne Johnny Depp und ohne, dass er jemand gestorben ist.
Ja. Was ich einmal eigentlich sagen wollte, wo du mich voll rausgebracht hast, ist Dumbledores Armee. Schon okay.
Oh ja, stimmt, Dumbledores Armee gegen Umbridge. Auch im Buch bedeuten größer als im Film.
Ja. Und dieser Kampf gegen Umbridge ist auch ziemlich cool im Buch.
Ja, total, tatsächlich. Also auch geil, dass sich der Hausmeister da dann so hart mit der Umbridge solidarisiert und sagt, yes, geil, drakonische Strafen gegen Schüler, yes. Oh, und der Raum der Wünsche.
Ja.
Sehr, sehr cool.
Wobei ich jedes Mal, wenn dieser Film läuft, also wie gesagt, ich kann Telfin wirklich nicht ausstehen, aber ich finde es jedes Mal wieder witzig, diese Szene, wenn sie den Raum der Wünsche betreten, weil so ein Voice-Over von Hermine kommt, während der Raum gezeigt wird. Glückwunsch, Neville, du hast den Raum der Wünsche entdeckt. Und es erinnert mich jedes Mal an so ein Videospiel, wo du ein Achievement kriegst.
Kapping!
Aber sie hat da selber noch nie von gehört. Das wird in keinem Buch erwähnt, was ja tatsächlich wichtig für den letzten Teil ist, dass dieser Raum echt nur wenigen bekannt ist.
Ja, wobei es ist Hermine Granger so, ne? Die kann halt alles und weiß halt alles. Das kaufe ich ihr schon ab. Das ist okay.
Nee. Die ist die Regelverhaftete. Die ist genauso wie Flitwick und Dumbledore, die den Raum ja auch nicht gefunden haben. Gut, Dumbledore einmal als auf Toilette musste, aber ne, das ist jetzt mal.
Ja, gut, okay. Aber ja, ich fand diese gesamte Nummer um Dumbledores Armee ziemlich, ziemlich geil, weil sie ja auch tatsächlich im weiteren Verlauf nochmal eine Rolle spielt. Das ist halt nicht einfach fallen gelassen worden nach Ende des Buches.
Ja.
Sehr, sehr geil. Und auch die Organisation dahinter und wie sie das, und ich finde, das hat dann auch nochmal so ein bisschen, das greift nochmal ein bisschen so dieses Jugendbuch- und Kinderbuchthema auf, weil es um gemeinschaftlichen Zusammenhalt und um Freundschaft geht, um nicht einfach vor die Hunde zu gehen, wenn die äußeren Umstände scheiße sind.
Ja.
So ist schon schön.
Es zeigt tatsächlich auch ein bisschen auf, wie mit inneren Konflikten wird, weil nämlich Dumbledores Armee ja auffliegt, weil die Freundin von Cho Chang, übrigens noch so ein Name, der echt klischeebehaftet ist.
Nein, gar nicht. Mhm.
Die verrät Dumbledores Armee ja, weil ihre Mama im Ministerium arbeitet. Und dann kommt von Harry, Rons Vater auch. Was ja halt absolut zutrifft.
Ja, genau. Und es zeigt halt auch so dieses Bild von Gut und Böse. So, es ist halt Menschen, die mit dem Druck umgehen können, Menschen, die mit dem Druck nicht umgehen können. Und es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt auch noch diese Graustufen dazwischen, die man einfach nicht vergessen darf.
Ja, nicht nur Gut und Todesser. Ich erwähne es gerne wieder.
Naja, nicht nur Gut und Todesser, ganz genau. Das ist wirklich schön, nicht nur Todesser. Ja.
Okay, jetzt können wir meinetwegen zu Teil 6. Ich weiß noch nicht, ob ich endgültig mit Teil 5 abgeschlossen habe, weil ich Teil 5 wirklich hasse, weil er unnötig ist und sich einfach nur selbst auflösen könnte. Ich höre jetzt auf Teil 6.
Teil 6.
Spoiler, das ist das, wo Dumbledore am Ende tot ist.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Horcruxe. Richtig, wir fangen an zu erfahren, dass... das ist dieser seltsame, komische Professor. Wie hieß der noch?
Slughorn.
Slughorn, genau. Professor Slughorn. Mit dem überragendsten Zeituhr, der überragendsten Sanduhr aller Zeiten. Finde ich sehr, sehr cool. Die Idee hätte ich auch gerne. Die Idee, dass Voldemort nicht tot sein kann, weil er Teile seiner Seele abgespalten hat und wie Harry dahinter kommt, insgesamt sehr gut. Der Teil ist mir tatsächlich aber, also ich finde den nicht besonders eindringlich. So. Er ist halt nur deswegen so richtig spektakulär und todesspannend, weil am Ende halt leider der alte Mann tot ist.
Da würde ich dir widersprechen.
Ich finde die Szene, wie sie da hinkommen, sehr, sehr cool. Und natürlich den Angriff auf Hogwarts, der ist auch sehr cool. Aber so richtig, ich weiß nicht, vielleicht, weil, also in meinem Kopf wird er halt massiv vom 7. Band überschattet.
Lass mich mal anders anfangen. Ich muss ganz klar dazu sagen, je höher die Bände, desto weniger oft habe ich die Filme gesehen. Ich glaube, ich habe Teil 6 2 oder vielleicht 3 Mal gesehen und Teil 7 noch weniger. Darum verzeiht bitte, wenn ich mit den Filmen gerade ein bisschen durcheinander komme. Was ich an Teil 6 recht spektakulär finde, ist diese Szene, wie Harry Draco angreift mit dem Zauberspruch, den er quasi von Snape hat.
Weil ja.
Er dann merkt so, oh fuck, dieses Buch ist halt nicht gut. Also vielleicht ist der Typ echt nicht so cool, der das geschrieben hat. Dann könnte ich jetzt wieder darüber meckern, dass die Szene, wie das Buch versteckt wird, dann auch wieder bescheuert ist, weil das für den 7. Teil wieder blöd ist.
Ja.
Machen wir die Filme gleich nochmal. Zu den Filmen habe ich sowieso noch ein paar Sachen.
Du meine Güte.
Hast du Angst?
Nö, alles gut. Ich bin gut. Jahrelanges Training hat mich vorbereitet, ich kann das.
Okay. Ansonsten hätte ich nochmal mit Malfoys Stimme gefragt. Angst Potter.
Angst Potter. Nein. Oh, das haben wir gar nicht erwähnt, ne? Da haben wir uns noch gar nicht über, den Rassismus zwischen Muggeln und Zauberern unterhalten.
Da bist du von Angst Potter drauf gekommen?
Ich bin da, um genau zu sein, von Malfoys hässlicher Fresse drauf gekommen. Und wie Hermine da so drauf reagiert und so. Ja, anyway.
Ja.
Darum geht's ja gerade gar nicht.
Ich finde, Teil 6 hat durchaus was. Also auch diese Szene mit der mit den Leichen da im Wasser, mit dem Ferry. Das hat...
Nochmal, was? Leichen im was?
Leichen im Wasser mit den Inferi, da wo der Horcrux der Falsche ist.
Ja. Das ist echt ganz schön gruselig.
Schon, ja, doch.
Ja, schon.
Tja. Ich weiß gar nicht warum. Ich finde Teil 6 nicht schlecht, aber jetzt, wenn ich irgendwas Gutes benennen müsste, fällt mir spontan nicht so viel ein.
Also, das.
Außer diese Liebesgeschichte. Sorry, diese Liebesgeschichte zwischen Ron und Lavender Brown.
Fand ich tatsächlich annehmbar umgesetzt dann im Film, weil es war halt wichtig dafür, dass Hermine verstanden hat, dass sie Ron besser findet, als sie sich das zugestehen möchte.
Hm.
Du musst zwischendurch laut von dir geben, es ist so unfassbar leise, ich weiß immer nicht, ob du noch da bist.
Verzeihung.
Das fand ich ganz cool. Ansonsten, das muss irgendwann mal auftauchen, weil es einfach heranwachsende Menschen sind, die voll gepumpt sind mit Hormonen bis unter den Rand. Da muss irgendwann mal so ein bisschen Liebe und Krams auftauchen.
Wie gesagt, finde ich auch super.
Ich finde diese ganze Slughorn-Geschichte ziemlich cool, weil es halt nochmal so aufzeigt, hier, wenn du was bist und wenn du was kannst und wenn du wer bist, so, dann kannst du, ohne mit der Wimper zu zucken, in irgendwelche elitären Kreise, ohne dass du eine eigene Leistung dafür gebracht hast. Wenn man da mal ein bisschen genauer drauf guckt, vielleicht sogar gesellschaftskritisch geschrieben.
Mhm.
So. Finde ich sehr, sehr geil. Auch, dass Harry sich davon so distanziert. Natürlich muss er das tun, er ist unser Held. Selbstverständlich. So, Hermine findet es auch nicht so überragend geil, so bei der zweiten Verabredung, weil sie halt erzählt hat, dass ihre Eltern Zahnärzte sind und sie daraufhin nicht mehr ganz so fame war.
Nee, bei ihm ist sie trotzdem übelst gut drauf. Also, bei Slughorn ist sie in der Meinung immer noch oben.
Ja, aber die restliche Gruppe hat sie halt danach nicht mehr gut akzeptiert, ne? So, sie ist ja, die Beste gut. ihres Jahrgangs, aber nichtsdestotrotz, ihre Eltern sind nur Zahnärzte. Muggelzahnärzte, um Himmels Willen. Hat man eigentlich mal herausgefunden, wie das Zaubereiministerium weiß, welche Muggelkinder magische Fähigkeiten haben? Klingt da irgendwo ein Punkt auf einer Liste auf, oder?
Da könnte man... Theoretisch wird in Teil 7 ja die Spur beschrieben. Also, das heißt ja wirklich die Spur.
Ja, ja.
Ich weiß, du weißt das, aber ich weiß nicht, ob jeder, der hier zuhört, das weiß.
Okay.
Und weiß ich nicht, wenn du in so einem Muggelgebiet auf einmal eine magische Spur hast, die da auftaucht oder so ein Pling, wo halt früher nie was war, könnte ich mir vorstellen, dass sie das so merken. Aber genau kann ich es dir tatsächlich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal erwähnt wird. Erwähnt wird es nicht. Das weiß ich.
Also so ein, ne, gibt es Zauberkinder oder Menschen mit magischen Fähigkeiten, die dann vergessen werden und ihr Leben lang nicht wissen, was los ist?
Das kann ich dir tatsächlich durch die Spin-off-Filme beantworten, durch die magische Tierwesen und wo sie zu finden sind, beziehungsweise da den zweiten Teil.
Ja.
Weil es da ja darum geht, dass diese Kinder, die nicht lernen, ihre Magie zu kontrollieren, sich in diese dunklen Wesen verwandeln.
Ja, aber nur wenn die so übertrieben mächtig sind und misshandelt werden, dann werden die diese schwarzen Viecher. Wie ist denn das? Egal. Ja, aber da, eigentlich war das gar nicht das Thema. So, Teil 6, eigentlich sind wir bei Teil 6. Oh, da kommen wir auch der Geschichte mit dem Elderstab nochmal ein bisschen näher, ne? Und hier dieses Dreieck.
Nee, das ist Teil 7 erst.
Ach, das ist erst Teil 7?
Ja, aber was tatsächlich in Teil 6...
Ja, natürlich ist das erst Teil 7. Oh, ja, stimmt.
Was in Teil 6 noch aufkommt, ist die Vergangenheit von Tom Riddle. Die wird da noch ganz klar erläutert.
Stimmt,
mit den Erinnerungen.
Ja.
Und da ist tatsächlich etwas, ich weiß nicht, du kennst doch bestimmt diese Bilder, wenn du einen zurückbringen könntest aus dem Harry Potter Universum, wen würdest du zurückbringen? Keine Ahnung, Fred, Dobby.
Ja.
Und ich behaupte, ich weiß die Schlüsselperson für das gesamte Harry Potter Universum, damit diese Geschichte nicht passiert wäre.
Erzähl's mir.
Ich kann dir sagen, die Person wird nicht namentlich erwähnt. Eigentlich wird sie gar nicht erwähnt.
Tom Riddles Mutter?
Nein, die wird namentlich erwähnt. Echt? Aber die Mutter von Tom Riddles Mutter.
Wenn Omi es nicht gemacht hätte.
Ne, ich glaube schon, wenn Tom Riddles Mutter eine weibliche Bezugsperson im Haushalt gehabt hätte und nicht nur den Papa, der brutal war und den Bruder, der noch brutaler war.
Ja.
Dann hätte da vielleicht durchaus nicht dieses, ich verführe Tom Riddle Senior und erzeuge ein Kind, das dann der schlimmste Magier aller Zeiten wird. Für England.
Ja. Also ist Tom Riddles Oma schuld an dem ganzen Desaster?
Ja. So okay, könnte man es auch sagen. Alternativ hätte Tom Riddles Mama vielleicht auch einfach überleben müssen bei der Geburt. Die hatte ja einfach nur keinen Bock mehr zu leben, weil sie ihren Lebensmittel verloren hat. So ein bisschen wie Leia aus Star Wars.
Ja.
Nein, nicht Leia, Padme aus Star Wars.
Ja. Oh Gott, ja. Oh, da sind wir ja bei meinem persönlichen Hassteil. Teil 3, respektive Star Wars Geschichte.
Hm? Okay. Jetzt habe ich Angst. Ja, ich sage jedenfalls, wenn Tom Riddle ein bisschen mütterliche Liebe hätte, wäre es vielleicht anders abgelaufen.
Das ist durchaus möglich. Ist dir bewusst, dass wir eine total faszinierende Geschichte komplett ignoriert haben?
Ich weiß von mehr als einer.
Ja. Ich kann dir jetzt ad hoc gerade leider das Buch dazu nicht sagen. Hast du vergessen? Aber diese Nummer mit den freien Elfen, die Hermine da ins Leben ruft. Ach so, okay, komm. Okay, dann können wir weiter über Teil 6 diskutieren.
Ja, ist dir übrigens bewusst, dass wir jetzt schon bei über einer Stunde sind, nur dass wir die Bücher einmal durchgehen wollten?
Ja, vielleicht solltest du echt einen ganzen Arsch voll rausschneiden.
Nein, hier wird nichts geschnitten.
Okay, gut, wow. Wer soll uns zu unserem Gequatsche denn hier zuhören, als wenn das irgendjemand so massiv interessiert? Aber gut, ich verbringe meinen Abend damit.
Ja, außerdem gibt es im Januar dafür ja nur eine Folge.
Das stimmt.
Die Zeit will ja überbrückt werden.
Du könntest einen Zweiteiler draus machen. Wie man das heutzutage so macht.
Nehmen wir Teil 7. Teil 7, Teil 1.
Teil 7, Teil 1, genau.
Egal, gut.
Also wir sind uns einig, Teil 6 ist ganz nice. Auf jeden Fall ist sehr, sehr cool. Endet natürlich hochdramatisch, finde ich. Übrigens, in den Büchern sehr hübsch umschrieben, was da passiert, cineastisch letztlich im Film auch unfassbar schön umgesetzt, hier mit den Leuchte-Zauberstäben und so, schon hübsch. War schon ergreifend, konnte man mal machen.
Tue ich mich schwer, mit dir zuzustimmen, aber okay.
Ich fand das hübsch. Gut, Teil 7.
Oh, da muss ich kurz ein bisschen hasslos werden, vielleicht.
Oh ja, bitte. Ja.
Also du könntest erst ein bisschen was zu Teil 7 erzählen, was du so denkst, und dann werde ich ein bisschen hasslos. Wir tauschen die Rollen quasi.
Okay, lass mich überlegen. Ich weiß noch, als ich Teil 7 das erste Mal gelesen habe, habe ich es nicht verstanden, das Ende. Also so gar nicht. Mhm. Das ist besser geworden, je öfter ich es gelesen habe, und irgendwann fand ich es auch. Aber das erste Mal, dass ich es gelesen habe, dachte ich,
hä? Ja, genau. Was zur Hölle ist da gerade passiert?
Weil ich diesen Kniff mit, der Zauberstab gehört eigentlich Harry und bringt seinen eigenen Herrn nicht um, und stattdessen wird es zurückgefeuert, habe ich nicht verstanden. Ja, nicht ganz
das,
ehrlich.
Das brauchte, das war sehr kompliziert gedacht. Man ist da dann irgendwann dran langgestiegen, aber das hat gedauert.
Ja. Und das ist im Film so gar nicht rübergekommen. Also das Filmende ist furchtbar.
Ja. Oder?
Hm? Ja, gleich. Gleich, Julia, gleich. Es gibt sehr vieles, was ich an Teil 7 mag. Ich finde es super, wie beschrieben wird, dass die so ziellos hin und her reisen, weil die echt überfordert sind, weil das eine massiv große Aufgabe ist, die da auf die abgewälzt wurde. Mhm. Und auch dieses Ron haut ab, weil er sich verarscht fühlt und Angst hat, dass seinen Liebsten was passiert und dass dem Mädel, was er liebt, dass sich das in den Jungen, mit dem er mitreist, verliebt. Kann ich alles voll gut nachvollziehen.
Fand ja, ich und auch diese Boshaftigkeit, die von den Horcruxen selbst halt einfach ausgeht, ne? So, und dass sie gezwungen sind, ihre Zeit mit diesem Ding zu verbringen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie es loswerden können. So, es geht einfach nicht kaputt, egal was sie tun.
Ja, genau. So. Ja, wie gesagt, das Ende war zwischendurch etwas verwirrend, aber ansonsten mit eins der am besten geschriebenen Bücher, würde ich behaupten, von ihr.
Das würde ich so unterschreiben. Ich finde das Buch wirklich, wirklich gut. Definitiv. Ich finde dieses die Nummer mit wir steigen in Gringotts ein überragend. Wirklich. Dieses ganze Drama um den Drachen, großartig. Ja. Das auch szeniastisch tatsächlich fantastisch umgesetzt. Also über die Szene freue ich mich jedes Mal wieder, weil sie wirklich gut ist.
Ja, wobei auch da muss ich tatsächlich kurz eingreifen. Ich erinnere mich noch sehr gut damals, als es hieß, wir machen Teil 7 in 2 Teilen, damit mehr reingeht.
Genau darauf will ich hinaus. Genau das ist mein Rant. Musste das sein? Wir haben Content, ja, mit ganz viel, was in kurzer Zeit passiert, wie zum Beispiel, ne, dieses Gringotts und Baba.
Ja.
So, ganz viel. Dann haben wir unendlich lange nichts. Und zwar gar nichts. Da existiert kein Content. Gefühlt eine ganze Filmlänge. Das ist dann so ab der Hälfte des ersten bis zur Hälfte des zweiten. Und dann eskaliert die Situation total. So, ja. Das ist, natürlich ist das, was du gerade beschrieben hast, dieses, sie reisen ziellos umher und wissen nicht, was sie tun sollen. Natürlich mussten sie das umsetzen. Aber kann man das nicht klassisch mit einer Reihenfolge von Jahreszeiten machen oder so? Weißt du, was ich meine?
Ich musste weiß, das eine ganze, was du meinst.
Das hat mich wahnsinnig gemacht. Warum? Ich habe nicht verstanden, warum dieses Buch auf 2 Filme aufgeteilt werden musste. Ich persönlich fand das absolut unnötig. Totaler Quatsch. Max, das hätte ein großartiger Einteiler werden können. Und es ist ein mittelmäßiger Zweiteiler geworden.
Da würde ich dir recht geben, aber ich glaube, einer von uns beiden erinnert sich falsch an die Filme.
Ich bin gespannt.
Ich meine, diese Szene, sie brechen in Gringotts ein, ist das Ende von Teil 1 und dann passiert nicht mehr viel bis zur großen Schlacht. Weil ja keine Zeit ist, weil Voldemort ja mitkriegt, dass die seine Horcruxe jagen.
Nee.
Doch, ich bin mir. Was? Also, die letzte Szene ist, dass Voldy in Dumbledores Grab einbricht und den Elderstab nach oben hält.
Genau, und vorher haben wir uns die ganze Geschichte um den Elderstab herum angeguckt, die übrigens unglaublich schön dargestellt ist.
Ja.
Wirklich. Also die Nummer mit den 3 Brüdern und dem Umhang und ne, das war wirklich, Das ist schön umgesetzt. Und diese Geschichte erfahren wir im Haus von Luna.
Ja.
Was passiert vorher? Bevor wir bei... Ach, irgendwer heiratet noch hier.
Bill und Fleur. Das ist aber ganz am Anfang.
Genau, das ist ganz am Anfang. Damit fängt der Film quasi an. Stimmt, du hast recht. Sie steigen erst am Ende ein. Da hast du recht. Ja.
Genau, und der zweite Teil, lese ich mich gerade auch nochmal nach, kam dann in 3D raus. Der erste aber nicht. Weil da war nämlich dieser Hype um 3D.
Wirklich? Die Nummer mit dem Drachen war nicht 3D und das nächste dann schon?
Ja, genau.
Wow. Da hat irgendjemand richtig gut nachgedacht.
So, ich bin gerade auf der Harry Potter Fandom-Seite, weil ich nämlich gucken wollte, wie der endet. Und es ist super schön, wenn man hier durchscrollt, Abweichungen vom Buch. Und das ist echt viel.
Ja, ja.
Also scrollt. Wirklich viel.
Ja, das ist wirklich so.
Der erste Teil endet, nachdem der Hauself Dobby von Harry begraben und als Voldemort den Elderstab aus Dumbledores Grab stiehlt.
Genau. Ja, genau.
Genau, und dann müsste der zweite Teil quasi damit anfangen, dass sie planen, in Gringotts einzusteigen. Dann ist es nämlich doch 3D.
Dann ist es doch 3D. Okay, fantastisch. Ja. Yep.
So, was ich aber zurück zu Teil 6 schwierig finde an den Filmen, ist, dass in Teil 6 der Fuchsbau angegriffen wird, was in den Büchern aber tatsächlich überhaupt nicht passiert. Das haben die sich einfach ausgedacht.
Schweine. Tja. Tja. Ja. Ja. Was ich auch schön fand, sie haben dann angefangen, also sowohl Mrs. Rowling als auch die Filmemacher haben angefangen, diese Romanze zwischen Ginny und Harry auszubauen.
Mhm.
So, das ne, passiert. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass ein so junger Mensch sich dann so auf seine Aufgabe fokussieren kann, dass er quasi keinen Gedanken mehr an seine Olle verschwindet.
Ja, in den Büchern denkt er schon ab und zu an sie. Starrt ihren Punkt hier auf der Karte des Rumtreibers an. Gar nicht cringe. Hat schon ein bisschen was von Stalker.
Schon ein bisschen.
Da sind wir wieder bei dem Tablet-Pergament.
Ja, richtig, das Tablet-Pergament, das berühmte. Ja gut, okay. Wir müssen uns hoffentlich nicht darüber unterhalten, dass die Schlacht um Hogwarts in dem Film traurig war. Also im Sinne von, das war wirklich nicht gut umgesetzt.
Nee.
Also wirklich nicht. Da hat schon so viel Geld in der Produktion gesteckt, aber das ist, glaube ich, alles für die Animation des Drachen draufgegangen.
Der Drache hat dich echt beeindruckt, oder? Du reitest echt hart auf den Drachen rum.
Ich würde gerne hart auf den Drachen rumreiten. Das war nämlich großartig.
Das war, glaube ich, nicht jugendfrei.
Und über London fliegen und Angst und Schrecken verbreiten, meine Güte.
Ja. Tatsächlich gibt es auch ganz coole Szenen in dieser Schlacht. So, die Szene in der großen Halle, gut, der Anfang ist super seltsam, wenn sie da alle mit ihren Umhängen stehen und alle vermummt und dann kommt Harry und sagt, hey, wie kannst du es wagen, auf dem Platz zu stehen? Und nimmt seine Kapuze ab und das fand ich persönlich nicht so gelungen, aber ja. Persönlicher Geschmack. Aber die Szene, wenn McGonagall danach Snape angreift und Snape ganz unauffällig die Zauber ablenkt auf die anderen Todesser und die damit ausschaltet, das ist schon cool gemacht.
Das war schon ziemlich geil, das stimmt, auffallend, ja. Das fand ich auch ziemlich cool. Und das war natürlich in den Büchern besser als im Film, das ist ja immer so. Dieser ganze Heldenmut um Neville. Ja. So was für ein großartiger Mensch, dieser arme, kleine, verplante Junge ist. So, das kommt sowohl im Film als auch in den Büchern natürlich noch viel mehr klar zum Ausdruck, dass die ganze Geschichte um Neville finde ich wirklich wundervoll.
Ja, der ja tatsächlich auch selber beinahe der Auserwählte gewesen wäre. Es war ja nur die Entscheidung von Voldemort, welcher von beiden ist.
Richtig, richtig. Also das fand ich wirklich, das fand ich fantastisch. Und die Szene, in der Snape letztlich ins Gras beißt, ist auch unglaublich gut.
Ja.
Finde ich sehr gut gemacht.
Jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir diskutieren werden.
Oh, wir werden diskutieren. Ich bin gespannt.
Ich kann Snape nicht leiden. auch nach Teil 7 nicht. Dieses, wir verzeihen ihm alles, weil er hat doch Lilly geliebt, kann ich nicht teilen.
Nee, ich gehe da auch nicht total konform mit. Also so richtig hart diskutieren werden wir darüber nicht, weil ja, der mag grundlegend einer von den Guten gewesen sein. Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass er ein Arschloch war.
Ja, und dass er, also, das finde ich tatsächlich an Teil 3, um zurückzuspringen, sehr krass, wo ja die, na, wie heißen sie? Oh, verdammt. Nein, nicht Irrwichter. Wie heißen die Dinger denn? Die im Schrank hausen und sich in deine Größe Angst verwandeln.
Irrwichte.
Ja, fast. Die Irrwichte. Weißt du, in der Aufzählung hast du, keine Ahnung, die Todesfee, riesige Spinnen, gut, auch Clowns, und dann hast du einen Lehrer. Und wenn deine größte Angst auf der ganzen Welt dein Lehrer ist, ne? Dann ist da schon einiges falsch.
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, ja, man kann natürlich auch nochmal würdigen, der hat ja nicht nur Lilly geliebt, sondern der hat quasi sein ganzes Leben in der Judas und so. Ja, er war für die ganzen Guten der Verräter, obwohl er eigentlich immer auf der Seite der Guten war und hat sein ganzes Leben in den Dienst des Ordens gestellt und hat dafür auch irgendwelche unbrechbaren Schwüre und Eide geschworen und bla bla.
Ja. Ja, nee.
Aber was ja zum Beispiel auch in Teil 5 gar nicht so krass deutlich geworden ist, im Film und in den Büchern echt zu krass. Der hat da mit Harry irgendwelche hier, lass mich nicht in deinen Kopf Experimente gemacht, damit Voldemort da nicht mehr reinkommt. Und hat ihn damit halt echt hart gequält. Und das ist einfach hingenommen worden. Es ist so, komm, der Junge hat noch nicht genug Scheiße, da hauen wir noch mal ein bisschen drauf.
Ja.
Und so, und ja.
Ja. Ich muss dir leider nochmal widersprechen, weil jetzt kann man tatsächlich zurückrechnen.
Dabei tut mir nur weh.
Ich weiß, ich rechne für dich, keine Angst.
Danke.
Snape hat bereut, nachdem Harrys Eltern umgebracht wurden. Oder kurz vorher, weil er erfahren hat, dass seine Lily umgebracht werden soll. Ja. Snape und James, also Harrys Vater, sind zusammen nach Hogwarts gekommen, im gleichen Jahr. Also können wir davon ausgehen, dass die ungefähr gleich alt waren. Das heißt, zum Zeitpunkt, als Snape bereut hat, war der 21. Und ist dann gestorben 17 Jahre später. Mit 38.
Der hat wirklich älter ausgesehen, muss ich sagen.
Das ist tatsächlich etwas, was ich den Film ganz stark ankreide. Dass die eigentliche Tragödie um die Familie Potter überhaupt nicht richtig durchkommt, weil James und Lily bei Harrys Tod beide 21 waren. Und 21 ist echt kein Alter.
Nee. Nee, weil wirklich nicht.
Die sind gerade Eltern geworden mit 20 und hatten wirklich ihr ganzes Leben noch vor sich. Mit 21 hast du noch so viel vor dir.
Ja, das stimmt.
Gut, jetzt könnte man fragen, warum die so viel Geld eigentlich hatten. Aber egal.
Ja, die haben beide gut verdient. Sie im Elternjahr voll entspannt.
Ja. So, aber das ist, also, ich sehe, dass die sich mit den Harry Potter Filmen wirklich viel Mühe gegeben haben. Ich kann akzeptieren. Und
ja.
Die haben echt nicht alles richtig gemacht, aber die haben auch nicht alles falsch gemacht.
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also egal, wie viel Kritik wir jetzt gerade an den Filmen geäußert haben, so, ich gucke die Filme immer wieder gerne. So, das gibt immer so ein kleines Gefühl von, weiß ich nicht, von Jugend. Das einfach gern.
Kann ich nur bedingt mitgehen. Den ersten Teil gucke ich sehr, sehr gerne. Aber ich habe damals schon, als ich die Filme das erste Mal gesehen habe, gemerkt, mit jedem höher steigenden Band, also mit jedem weiteren Film, haben sie mir weniger gefallen, weil sie immer mehr von den Büchern abgewichen sind. Und weiß ich nicht, irgendwas hat mich immer mehr gestört.
Ich glaube, da, das ist einfach tatsächlich ein großer Unterschied zwischen uns beiden, weil ich da tatsächlich so absolute Cineastin bin. Und ich lese auch gerne, aber du warst schon immer mehr die Leseratte. So,
ich habe alle Bücher gelesen, ich habe auch alle Bücher mehrfach gelesen, aber ich komme bei weitem nicht daran, wie oft du die weginhaliert hast. So, und ich, das, was du dann mehr gelesen hast, habe ich die Filme mehr geguckt.
Ja. Aber tatsächlich, ich werde mich jetzt bei relativ vielen Menschen unbeliebt machen, aber mein großer Traum ist es, dass ich nochmal erlebe, dass diese Filme nochmal neu verfilmt werden.
Ja, nee, da würde ich auch tatsächlich total mit. Ja, da würde ich auch tatsächlich total mitgehen. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn die Filme nochmal verfilmt würden. Aber ich bitte dich, es wird gerade alles neu verfilmt. Ich glaube, es gibt gute Hoffnung darauf, dass wir sowohl ein Remake von Harry Potter als auch von Herr der Ringe oder so nochmal kriegen.
Und das weiß ich halt leider nicht, weil ich weiß, wie groß die Fanbase ist von diesen Harry Potter Filmen. Und
ja, aber die wird auch irgendwann alt, es wird eine neue Generation nachkommen und für die macht man das dann. Wie Star Wars, du musst nur 20 Jahre warten.
Naja, ist ja kein richtiges Remake. Aber ja.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Gleiches Konzept. Aber
es gibt halt so viele Sachen, die mich an den Filmen stören, wo ich mir hoffen würde, dass die anders umgesetzt werden. Und was ich persönlich auch richtig gut finde, und ich weiß, dass ich da definitiv nicht allein bin, ist eine Sendung oder eine Serie, einfach Alltagsleben in Hogwarts. Dass irgendwelche Schüler, die nicht Harry Potter sind, in Hogwarts begleitet werden.
Einfach nochmal so ein bisschen mehr in dieses Zauberer-Universum eintauchen können, ohne dass sich alles um den kleinen Jungen mit der Narbe auf der Stirn dreht.
Ja, genau. Oder ja. Dumbledore.
Ja. Ja, bin ich ganz bei dir, fand ich auch ziemlich cool. Deswegen inhaliere ich zum Beispiel gerade diese Mini-Geschichten da um Professor McGonagall.
Ja. Und sowas, weiß ich, würde bei Netflix, Amazon Prime und wie sie nicht alle heißen, würde sofort geguckt werden. Ja.
Absolut.
Definitiv. Und das kannst du auch, du könntest auch so eine Art National Geographic, jetzt kann ich es nicht aussprechen, machen zu Geschöpfen aus dem Harry Potter-Universum. Also diese
absolut.
Fantastischen Tierwesen. Könntest du ja. Super so ein, wie hieß er? Der mit dem Manta rauchen.
Ist tot.
Ja, Craig? Nein.
Nee.
Irvin? Ja, aber wie hieß der mit Vornamen?
Das weiß ich nicht mehr.
Steve Irvin.
Ah ja, schon guck.
So einen magischen Steve Irvin, der die Harry Potter Welt erkundet. Würde ich sofort gucken.
Ich auch, absolut. Warte, gerade die Katze.
Ja.
Hallo Katze.
Sie ist vor der Tür, sie ist nur sehr laut.
Ja, das fände ich tatsächlich auch ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Schon ziemlich cool. Dann muss ich weiter erzählen. Na egal.
Ja. Mhm. Ansonsten nähern wir uns nochmal ganz kurz dem Rassismus-Thema in Harry Potter.
Mhm.
Der ja nicht nur zwischen Muggeln und Zauberern ist.
Nein, wir versklaven einfach alle anderen Wesen.
Ja. Auch. Aber das meinte ich in dem Fall gar nicht. Sondern ich finde es sehr krass, ab Teil 4, glaube ich. Nee, ab Teil 5 ist es. Dass Hagrid mit einem Mal deutlich dümmer dargestellt wird als Halbwesen.
Ja, das ist so super krass, ne?
Da ändert sich die komplette Aussprache.
Ja, ja, ja. Wir brauchten irgendwie, wir brauchten einen sympathischen Typen, groß, der völlig fremden kleinen Jungen einfängt und in ein Schloss bringt. Das war okay. Und dann brauchten wir aber relativ zügig dumme Riesen, die kämpfen können. Ach ja, Moment, Hagrid, das war so ein großer Typ. Halbriese, der darf gar nicht so schlau sein.
Ja.
Ja,
und der wird mit einem Mal, richtig dumm gemacht.
Ja, das fand ich auch sehr schade, muss ich sagen. Oder vielleicht hat Hagrid auch einfach dem jahrelangen Alkoholkonsum gefrönt und entwickelt so eine Korsakow-Demenz. Und wird deswegen dumm, das kann auch sein.
Möglich. Ja. Ansonsten die Versklavung der Hauselfen. Beispielsweise gibt es keinen Creature in dem Film. Sollten die Leute, die jetzt zuhören, sich fragen, wer zur Hölle ist denn Creature? Creature ist der Hauself, der
Familie Black.
Ja, ich habe überlegt, ob ich jetzt sage, Sirius Black verrät. Weil eigentlich tut er das, aber eigentlich kann man ihn auch nachvollziehen. So ein bisschen.
Creature ist schon ganz schöner Penner. Aber es können ja auch nicht alle Hauselfen.
Ja, los.
Es können ja auch nicht alle Hauselfen so sympathisch sein wie Dobby. den ich in den Filmen übrigens tatsächlich auch nicht besonders sympathisch fand, aber in den Büchern fand ich ihn sehr cool.
Ja. Aber Creature ist halt tatsächlich einfach misshandelt worden. Das musst stimmt, du einfach so sehen. Und ja, kaum ist Harry nett zu ihm, ist Creature echt einer der coolsten Charaktere überhaupt.
Findest du?
Schon. Der ist schon sehr freundlich. Als Harry und Co. das Ministerium ausspähen und er dann nach Hause kommt, ist Creature gebürstet und frisiert quasi und nett und sagt, hier Meister, häng deinen Mantel auf, ich hab grad gesaugt. Kürbissuppe, nee, Zwiebelsuppe steht auf dem Herd. Mhm. Da ist schon eine ganz krasse Verwandlung.
Nur weil ein bisschen Freundlichkeit da war.
Ja.
Ja, das ja, ist es. Ja.
Das zeigt halt diese Verbittertheit. Mhm.
Verbittertheit ist auch sehr schön.
Vielen Dank, habe ich mir gerade ausgedacht. Ist marktrechtlich geschützt. ja, Verwitterung der Hauselfen, finde ich, zeigt das super.
Ja. Und auch völlig zu Recht, ne? Also Hermine hat da ja diese Aktion dann ins Leben gerufen.
B-Elfe-R.
D-Elfe-R, genau.
Nee, B.
Ja. B-Elfe-R. Stimmt, Bund für Elfenrechte. Ja. Richtig.
Das heißt nicht Belfer.
Ah, fantastisch. Habe ich neulich auf Wish übrigens tatsächlich Buttons von gefunden. War ich kurz versucht. Völlig richtige Aktion läuft dann aber ja tatsächlich auch leider relativ hart ins Leere, ne? Also, das wird nochmal so erwähnt, dass da tatsächlich so ein bisschen Umbruch stattgefunden hat, aber so groß, wie das dann dargestellt wird in dem Buch, auf einmal ist die Aktion vorbei.
Nee, tatsächlich, und das müsstest du eigentlich als Pottermore-Leserin gesehen haben, führt sie das nach ihrer Zeit in Hogwarts fort.
Ja, ich gehe aber gerade nur von den 7 Büchern aus, wo das tatsächlich dann auf einmal überhaupt kein Thema mehr ist. Also, wahrscheinlich hat sie sich gedacht, mein Gott, es geht halt die ganze Zeit sowieso um Dobby und die Nummer mit dem freien Elfen und bla 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 bla, das passt dann schon. Aber das ist halt schon, das war Hermine schon ein Anliegen.
Ja, und das ist ja auch der Grund, warum sie Ron im 7. Teil küsst. Weil der gesagt hat, wir können die Hauselfen nicht für uns kämpfen. Stimmt. Also das ist schon konstant ein Thema für sie. Läuft halt nicht so gut für sie, dass die Elfen eigentlich gar nicht befreit werden wollen in Hogwarts.
Ja, mein Gott. Psst.
Wir haben um ein Thema noch, nein, eigentlich haben wir mehrere Themen noch den Bogen gemacht, aber ein Thema, das ich leider anschneiden muss, weil du eben sagtest, es gibt ja nur 7 Bücher. Es gibt noch diesen 8. Teil.
Das Theaterstück.
Das sich liest wie eine richtig schlechte Fanfiction.
Das stimmt allerdings. Also man braucht halt so oder so, so einen kleinen Moment, um da überhaupt reinzukommen in diesen Theaterschreibstil. So, das geht aber irgendwie so nach 20 Seiten, ist man da drin. Und dann stellt man fest, so viel mehr Seiten hat das Buch ja auch nicht. Ich fand die Idee den Plot selbst fand ich ganz hübsch. Aber ich finde, das war tatsächlich zu viel Fanservice. Da war wenig, wo ich dann gesagt hätte, ach, das hätte ich aber anders gemacht oder so, ne? Das war halt so Fanservice.
Wirklich? Da war wenig, was du anders gemacht hättest?
Nein,
Entschuldigung.
Was ich anders erwartet hätte. Weißt du, da hat mich nichts überrascht.
Also, ich habe deutlich einige Fanfictions mal online gelesen und ich garantiere dir, jeder einzelne war besser als das, was Frau Rowling da veröffentlicht hat. Dieses Buch ist noch schlimmer als Teil 5. Es ist wirklich so krass. Ich habe das mal verliehen und ich wäre wirklich nicht böse drum gewesen, wenn ich es nie wieder bekomme.
Okay. Wow. Ich fand's jetzt nicht so überdramatisch scheiße. Tatsächlich nicht. Es hat mich nicht kolossal gestört, aber es hat mich auch nicht besonders geflasht. Ich fand, es war tatsächlich einfach, es war so ein nettes Giveaway.
weißt du? Wie so ein Werbegeschenk.
Nee. 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 An dieser Stelle...
Nee, du.
Okay. An dieser Stelle würde ich nochmal Mini-Spoiler-Warnung raushauen für die, die das Theaterstück nicht kennen. Ihr glücklichen Menschen, ich beneide euch sehr. Ich würde einmal kurz den Plot zusammenfassen wollen.
Mach mal.
Chronologisch gesehen fängt es damit an, dass Harrys Kind Probleme mit seinem Papa hat. Weil er seinem Papa, keine Ahnung, hat Probleme mit seinem Papa. Soweit, okay, kann ich alles nachvollziehen. Kann passieren. Er möchte sich mit der Tochter von Malfoy anfreunden und wird dafür quasi aufgezogen und alle sind dagegen. Okay, kann ich auch noch nachvollziehen, weil die ist eine Slytherin. Soweit kann ich dem Buch folgen. Dann beschließen beide, dass sie aus dem Hogwarts-Express flüchten wollen und werden von der Frau, die die Süßigkeiten verkauft, angegriffen, die sich in irgendein Monster verwandelt und sich später an nichts erinnern kann. Das ist schon der erste Punkt, wo ich gedacht habe, was zur Hölle? Dann reisen beide mit einem Ultra-Zeitumkehrer so weit in die Vergangenheit, dass sie den Mord an, muss ich überlegen, ich glaube erst an Cedric verhindern.
Mhm.
Woraufhin die Zeitlinie komplett durcheinander gebracht wird und dadurch sind Ron und Hermine, glaube ich, nicht zusammen. Hermine ist Zaubereiministeriums, wie heißt sie denn, Ministerin.
Mhm.
Wobei ich gerade auch nicht weiß, ob sie das vorher schon ist und dann nicht mehr oder keine Ahnung. Dann reisen sie nochmal in der Vergangenheit zurück, weil sie einen anderen Mord verhindern wollen, weil das ja offensichtlich der falsche war, weil nicht alles toll ist. Und ich glaube, sie reisen insgesamt dreimal zurück und wollen dann den Mord an Harrys Eltern verhindern. Und Harry und Malfoy reisen dann aber mit einem anderen super Zeitumkehrer zurück und müssen dann quasi mit anhören, wie Harrys Eltern umgebracht werden, weil sie den Jungs erklären oder den Kindern, dass das notwendig ist, damit das alles passiert. Und ja. Ich finde die ganze Story... Ach so, nee, Moment. Wie war denn das? Irgendwo spielt auch noch Voldemorts Kind eine Rolle. Weil Voldemort nämlich der Meinung ist, er muss ein Kind mit Bellatrix Lestrange zeugen.
Das stimmt, das war tatsächlich ein bisschen drüber. Dieses Kind war irgendwie ü.
Ja, und dieses Kind ist auch unlogisch, weil Voldemort der Meinung ist, er kann nicht sterben. Und
warum sollte er ein Kind haben?
Genau. Das klingt jetzt sehr, sehr gemein, aber wie gesagt, ich bin Sozialpädagoge, ich darf jetzt gemein klingen. Kinder sind ein Memento Mori. Dieses, ich möchte, dass meine Lebenslinie fortgeführt wird von meinen Ahnen bis in die Zukunft, darum setze ich ein Kind in die Welt, wenn man das mal ganz, ganz böse betrachten möchte. Und ja, warum sollte jemand, der glaubt, dass er unsterblich ist, diesen Gedanken haben?
Der letzte Horcrux.
Ist er ja nicht mal.
Ja, ich weiß, aber... Naja.
Es tut mir leid, aber dieser Teil macht keinen Sinn. In sich nicht. Nichts davon.
Ich fand's nett wegzulesen und es hat mich nicht gestört. Ich glaube, das trifft es so am allerehesten. Ich war eher dankbar dafür, nochmal was zum Lesen zu haben von ihr und aus dem Universum.
Okay.
Tut mir leid, ich würde gerne mit dir rumhaten, aber ich habe einfach nichts zu haten.
Ja, ist okay. Okay. Dann würde ich tatsächlich in Anbetracht der Uhrzeit...
Habt ihr gemerkt, wie ich in seinem Ansehen gerade geschrumpft bin?
Hm. Oh ja. Und ich dachte nicht, dass das noch möglich ist. In Anbetracht der Uhrzeit würde ich tatsächlich noch ein bisschen auf der Frau Rowling rumerzählen.
Mhm.
Ja, ich wollte nicht rumreiten sagen. Das klingt falsch.
Sehr, sehr. Ja, genau. Mach mal.
Und dann würde ich demnächst auch zum Ende kommen.
Ja.
Außer du hast noch irgendwas Krasses.
Nee.
Ich finde tatsächlich mittlerweile, dass J.K. Rowling so ein Fall ist, von Künstler unabhängig von Werk betrachten.
Oh, bitte unbedingt, unbedingt. Ich finde, J.K. Rowling ist ein Fall von, ich war sehr, sehr fame, habe meine Zeit genossen und leider verpasst,
an der passenden Stelle einfach die Klappe zu halten.
Ja.
Was tut er?
Verzeihung, ja. Ich musste einmal kurz aufstehen und die Katze reinlassen, bevor sie mir die Tür ganz krass reinbringt. Sie ist ein bisschen lästig. Wenn es gleich maunst, das bin nicht ich.
Ach, gib's doch zu. Tatsächlich, ich fand das Vibe früher sehr sympathisch, einfach weil sie die Autorin von einem meiner Lieblingswerke ist. Aber ich habe aufgegeben, ihr auf Social-Media-Kanälen zu folgen, weil ich mir das nicht antun kann. Ich finde das ganz, ganz traurig. Es macht mich tatsächlich traurig, ihre Tweets zu lesen. Es macht mich traurig, ihr auf Insta zu folgen. Ich habe sie überall entfolgt. Sehr erwachsen. Einfach, weil ich es mir nicht geben möchte. So, was die Frau da verbreitet, zwischenzeitlich ist wirklich gruselig.
Ja, das ist ja tatsächlich jemand, der von sich selbst behauptet, so offen zu sein der Welt gegenüber, die ja beispielsweise einen Dumbledore schwul gemacht hat.
Ja.
Kann man das so sagen? Ist das politisch korrekt?
Das habe ich mich auch gerade gefragt, aber naja, sie hat ihn erschaffen, also hat sie ihn schwul gemacht. Rein technisch ist das richtig.
Okay. Also das sollte jetzt nicht politisch inkorrekt gemeint sein, sondern wie du gesagt hast, sie hat ihn halt erschaffen. Aber sie hat es halt auch nicht geschafft, das in den Büchern so richtig zu benennen. Also ja, nee, es gibt diese Romanze.
Also naja, immerhin, ne? So diese Grindelwald-Geschichte ist halt schon da.
Naja, also, aber seien wir ehrlich, das kannst du halt auch als sehr enge Freundschaft lesen, wenn richtig. Du das nicht möchtest. Das ist nicht, ich gebe offen zu, dass einer meiner Charaktere schwul ist.
Nee, das musste sie dann hinterher nochmal in irgendwelchen Interviews betonen, ne?
Genau. Und das ist was mich ganz massiv stört. Also, wie gesagt, die ist sehr, sehr klischeehaft in ihrem Denken teilweise, weil, wie gesagt, der einzige Ire heißt James und die Asiatin heißt Zhou Shang.
Ja, das ist schon. Bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir. Ist blöd.
Und jemand, der angeblich so offen ist, der dann aber sagt, Frauen sind nur die, die als Frau geboren sind. Nee.
Sie hat der ganzen GTLB-T-Bewegung da einfach offen ins Gesicht getreten.
Ja.
Und dann, anstatt festzustellen, okay, das war wirklich dumm, Joanne, das war wirklich dumm, komm, ne? Machst du einmal hier öffentlich den Buckel und sagst, tut mir leid, da habe ich nicht drüber nachgedacht, war dumm, sehe ich eigentlich ganz anders. Verteidigt sie das, bis aufs Blut?
Naja, grundsätzlich ist es ihr gutes Recht, ihre Meinung zu verteidigen, aber damit ist sie für mich halt gestorben.
Genau, das ist halt der Punkt. Du kannst das einfach nicht sagen. Wenn du eine öffentliche Person bist und weiterhin anerkannt sein möchtest. Also, ich finde das als private politische Einstellung auch kacke. So, man kann die Leute nicht davon abhalten, so einen Mist zu denken. Aber, ne, jedem seins. Ich finde das nicht gut, aber was willst du machen? Außer mit den Leuten darüber reden. Aber wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, bist du immer in irgendeiner Art und Weise Vorbildfunktion. Und wenn du eine politisch so schwierige Meinung hast, dann halt einfach die Klappe.
Ja.
So. Wenn du es nicht, wenn du da nicht mitgehen kannst, dann sag einfach nichts dazu. Aber sie musste das öffentlich machen, sie musste das auch noch öffentlich verteidigen und die Quintessenz daraus ist, dass wenn sie die Bücher jetzt rausbringen würde, würde ich sie nicht mehr lesen.
Ja, genau. Also sehe ich genauso wie du.
Ja.
Und ich finde es so krass, weil sie mit den Büchern beschreibt, wie Leute gegen Unterdrückung und alles angehen und selber ist sie dann halt selber genau auf der Unterdrückerseite.
Na, das Problem ist halt tatsächlich, dass sie ja alles, was sie in ihren Büchern beschrieben hat, sind ja nur eigene Unterdrückungen, gegen die sie ganz persönlich angekämpft hat. So. Das waren die schlechten Zustände, mit denen sie ihre Kinder irgendwie aufziehen musste, weil das alles kacke war. Das waren ihre Depressionen, gegen die sie gekämpft hat. Und die Beeinträchtigung dafür, dass man gemobbt wird und nicht ernst genommen wird, wenn man eine Frau in der falschen Zeit ist, wahlweise auch gegen Armut, weil sie ja auch wirklich nicht besonders reich war zu dem Zeitpunkt, als sie angefangen hat, die Bücher zu schreiben, eher im Gegenteil. Das sind so Dinge, die für sie greifbar waren, gegen die sie angekämpft hat, auch in den Büchern in irgendeiner Art und Weise. Aber gegen echte, fiese Alltagsdiskriminierung und Hass gegen die Person, die du selber verkörperst, das musste sie ja nie wirklich mitmachen.
Ja. Aber ich finde es halt immer wieder beeindruckend, dass sie diese Transferleistung quasi nicht schafft.
Ja, stimmt. Ja.
Ja, gut.
Das war sehr negativ. Ich finde, sie hat eine ganz tolle Geschichte gemacht, die natürlich ihre Einschränkungen hat. Aber wie gesagt, wenn sie Künstler und Werk getrennt voneinander betrachten, ist in diesem Fall tatsächlich vernünftig, weil wenn sie die Bücher heute rausbringen würde, wäre es für mich keine Option, sie zu kaufen.
Ja.
Ja. Gut. Schönes Schlusswort.
Ja, ich finde auch. Hast du noch irgendwas, was dir spontan auf dem Herzen liegt zum Thema Harry Potter? Und ich weiß, dass wir eigentlich einiges noch ausgelassen haben.
Ah, wir haben unendlich viel ausgelassen, ja, das stimmt wohl. Aber, ach so, ich möchte nochmal zu Protokoll geben, dass es mir unendlich auf den Sack geht, dass ich alle dieses Dreieck tätowieren lassen. Das ja. Nervt mich. Also auch Menschen, die halt überhaupt keinen Bezug dazu haben. Das nervt mich. Das wollte ich kurz loswerden. Ein bisschen Hate reinstreuen. Das hatten wir noch nicht genug.
Finde ich auch schwierig. Also muss am Ende jeder für sich selbst wissen, aber das ist halt echt so ein Modetattoo geworden, das wirklich.
Genau, und das finde ich halt so, genau, das finde ich halt so schade, weil die Geschichte eigentlich ziemlich deep ist.
Ja.
So, und du. Ich hatte neulich eine Schülerin, die das auf dem Handgelenk hatte und ich sah, oh Mensch, cool, Harry Potter, und sie guckt mich an. Hä? Ich so, was, hä? Ich fand das Zeichen so cool, da habe ich mir das stechen lassen.
Okay, das ist nur noch traurig.
Ich wollte wirklich gern weinen.
Und es gibt so viele andere coole Motive aus den Büchern, die man hätte nehmen können.
Ja. Yeah. Naja.
Aber an dieser Stelle muss ich einmal noch ganz kurz etwas loswerden. Hm? Eher für die Zuhörenden da draußen. Da ich ja nun mit Vornamen Neil heiße, schlagt doch mal den letzten Teil auf, guckt euch die Widmung vorne an, die in Blitzform ist, und schaut auf den ersten Namen. Und dann wisst ihr, warum ich diesen Podcast machen durfte heute. So, bevor das jetzt peinlich wird.
Zu spät.
Okay. Gehen wir zur Rubrik Der Gast fragt, wenn du was hast.
Mit welchem Tier würdest du dich gegen einen Dementor verteidigen?
Was mein Patronustier wäre?
Genau, was wäre dein Patronus?
Wahrscheinlich ein Faultier. Ja, doch, ich glaube, es wäre ein Faultier.
Ja, dann würde dem Dementor einfach so langweilig werden, dass er geht?
Nein, ich glaube einfach, mein Patronus wäre in Form eines Faultiers oder aber eines Pokémon.
Geil. Radfratz, Flieg und Sieg. Was?
Ich dachte eher an Gengar, aber gut.
Ja, vermutlich. Okay, schön. Ja. Ja, ich glaube, ich würde eher mit dem Pokémon mitgehen bei dir.
Ja.
Gengar finde ich sehr wahrscheinlich.
An meine Fresse werden die anderen verwirrt, die nicht muggelstämmig werden.
Schön. Mhm.
Was wäre deins?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Drache wäre.
Keine Weinflasche. Der sogenannte Weingeist.
Wow. Puh. Oh mein Gott. Vielleicht hätte der Drache in jeder Klaue eine Weinflasche.
Ja, das halte ich für realistisch.
Das halte ich auch für erschreckend realistisch. Und eine Kippe im Mund.
Macht egal, lassen wir das. Hast du noch eine andere Frage?
Nein, ich glaube, das war's, bevor es hier wirklich furchtbar wird. War's das, glaube ich.
Okay. Ja, dann hast du einmal Zeit für dein Wort zum Sonntag.
Mein Wort zum Sonntag. Wenn ich so richtig informiert bin, lädst du diesen ganzen Quatsch hier am 4. Advent hoch?
Am 20. kommt es raus.
Das ist Sonntag, richtig?
Richtig.
Ja, der Weihnachtsnazi sagt, ja, das ist der 4. Advent. Und entsprechend kann ich den Hörern nur einen wunderschönen 4. Advent wünschen. Genießt die Zeit. Verpackt vorzeitig eure Geschenke, weil sonst sitzt ihr nämlich wie manche Menschen am 23. abends hektisch da und verpackt 15 Geschenke. Das ist super ätzend. Macht das 4. Kerzchen an und erfreut euch an der Ruhe, die ihr hoffentlich habt. Alle Menschen, die arbeiten müssen, haltet durch. Ist bestimmt was geschafft, wenn ihr es hört. Lange kann es ja dann nicht mehr sein, weil wir haben, glaube ich, den ganzen Tag geredet. Das ist, glaube ich, mein Wort zum Sonntag. Einen schönen 4. Advent.
Vielen Dank dafür.
Voll gerne.
Dann hätte ich gern noch 3 Zahlen von dir für die Lottozahlen der nächsten Woche.
Nur 3? Ach, du musst die anderen 3.
Richtig.
Okay, das ist jetzt
nicht. Ich sehe, du hörst diesen Podcast regelmäßig.
Selbstverständlich. Wir nehmen die 3 und wir nehmen die 8 und wir nehmen die 49.
Okay, dann habe ich noch die 23, die 19 und die 21.
Ich bin gespannt.
Ich auch. Bis jetzt hat sich noch nie jemand gemeldet. Ich weiß genau, ihr habt alle gewonnen. Ihr wollt nur nicht teilen.
Genau. Ich verspreche dir, wenn wir 2 Euro gewinnen, dann teile ich mit dir.
Das ist sehr lieb.
Ja, oder so bin ich.
Was ist, wenn wir mehr als 2 Euro gewinnen? Teilst du dann trotzdem noch, oder?
Naja, ich gebe dir halt immer die Hälfte von 2 Euro.
Ja, vielen Dank, dass du da warst heute als Gast.
Sehr gerne, es hat erstaunlich viel Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören. Ich hoffe, für die Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstig eingeschalteten Mitmenschen da draußen war es auch unterhaltsam. Ich hoffe, ihr konntet uns folgen. Wenn ihr spontan Lust habt, uns zu widersprechen, dann tut das doch einfach. Schickt der lieben Julia eine Nachricht über, was hättest du denn gern? Instagram, Twitter?
Insta, bitte, danke.
Ja, dann hau mal raus.
Insta ist, bin ich erreichbar unter Lady Unicrown. Beziehungsweise, ach nee, gar nicht wahr. Doch, Lady Unicrown ist die E-Mail-Adresse. Und darunter steht Her Ladyship. Also ihr werdet mich schon finden. Bin ich fest von überzeugt. Und der kleine Bruder ist ja bestimmt auch so nett und taggt mich irgendwo. Und dann könnt ihr einfach direkt draufklicken.
Sowas würde ich nie tun. Ich muss übrigens einmal jetzt noch während der Aufnahme fragen, weil ich es die ganze Zeit höre. Malst du da nebenbei mit Buntstiften oder was treibst du da?
Ja, ich habe ein Mandala ausgemalt nebenbei.
Ja. Das ist das nervige Geräusch gewesen.
Ich entschuldige mich dafür, ich habe gedacht, das ist so leise, dass meine schlechte Kopfhörer-Mikrofon gelöt hier nicht aufnehmen kann. Aber gut.
Doch, ich habe es die ganze Zeit ratschen hören und habe mich schon gefragt, was du da treibst. Aber gut.
Ja, entschuldige mich in aller Form.
Schon okay. Vielen Dank, dass du mit mir über Harry Potter gesprochen hast. Es ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen, dich als nahezu ebenbürtig einzustufen, um dich mit mir zu unterhalten, was dieses Thema angeht.
Ja, ja. Ich habe mich sehr gefreut. Es war mir ein inneres Zitroneneisschlecken. Vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder.
Sehr gerne.
Ich glaube dir jedes Wort.
Doch, irgendwann wird es bestimmt mal über Disney handeln.
Ich wollte gerade sagen, irgendwann müssen wir uns noch über Disney unterhalten, aber dann machen wir eine große Folge über 3 Teile oder so.
Wir spalten den 7. Teil in 2 auf.
Ja, genau, das ist der Punkt.
Gott, das hat mich damals schon so aufgeregt. Und dann beim Hobbit wieder.
Ja, das ist einfach jetzt so ein Ding. Ich hoffe, dass dieser Trend hört irgendwann auf.
Ja, das wäre sehr schön. Ja. Egal. So, tschö mit dö und tschüss.
Tschö mit dö, tschö.
Halt! Ihr habt noch nicht genug von reingequatscht? Dann abonniert den offiziellen Instagram-Account reingequatscht.podcast für Infos zu neuen Folgen und mehr. Oder schreibt mir eure Meinung an reingequatscht.podcast@gmail.com. Und wenn ihr mich zusätzlich unterstützen wollt, dann schaut ihr am besten bei steadyhq.com/reingequatscht rein. Und nun bitte abschalten.